Hallo Bernd. Vielen, vielen Dank, dass ich dich wieder interviewen kann, dass du mir wieder ein Interview gibst.
Und du mir die Gelegenheit, meine Gedanken zu formulieren.
Unser Thema ist Geld und Finanzsystem. Eigentlich immer aktuell, weil wir immer mit Geld zu tun haben, aber besonders aktuell, weil dadurch auch Phänomene passieren, wie Krisen, wie Auseinandersetzungen, wie staatliche Auseinandersetzungen, wie Kriege sogar. Beispiel jetzt Ukraine, wo man vielleicht nicht im ersten Moment nicht ans Geld- und Finanzsystem denkt, aber wenn man das erforscht, die Hintergründe sich mit beschäftigt, dann kommt man zum Geld- und Finanzsystem.
So sehe ich das auch, ja.
Ja, möchtest du einfach mal den Bogen spannen?
Ja, das Geld- und Finanzsystem ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Dieses herrschende Geldsystem hat verschiedene Problempunkte. Die können wir auch nicht alle in dem Gespräch jetzt hier abarbeiten. Aber ich will sie trotzdem mal zu Beginn kurz nennen. Das wäre einmal auf der allgemeinen Ebene, also in den verschiedensten existierenden Geldsystemen, die Problematik des Zinseszinses. Das ist eine langfristig höchst destruktive Dynamik, die darin angelegt ist. Und hängt ja zusammen dann auch mit dem exponentiellen Wachstum. Das ist eigentlich ein krebsartiges Wachstum von Geldvermögen einerseits und Schulden andererseits. Und das kann auf Dauer von mehreren Jahrzehnten nicht immer weiter gut gehen. Das muss eskalieren. Da müssen sich alleine aus dieser Struktur und Dynamik Krisen entwickeln. Es gibt einen weiteren Aspekt, der lange Zeit viel zu wenig auch beleuchtet worden ist und erkannt worden ist, nämlich die Frage, wo kommt eigentlich das Geld her? Wer sind denn die Geldschöpfer? Wir haben ja keine Goldwährung mehr oder Silberwährung. Das Geld kommt irgendwie anders in den Wirtschaftskreislauf. Und die Frage ist dann, wer sind eigentlich die Geldschöpfer und wie sind sie an dieses Privileg gekommen? Und ist das Privileg in ihren jeweiligen Händen funktionsgerecht, auch aus gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht? Und da gilt es noch zu unterteilen, die Geldschöpfung der Zentralbanken. Für viele scheint das die einzige Quelle der Geldschöpfung zu sein. Aber der viel größere Anteil dessen, was dann als Nachfrage nach Sozialprodukt sich entfaltet, der viel größere Anteil hat ja die Form des sogenannten Giralgeldes. Also das sind dann bargeldlose Zahlungen, die damit getätigt werden können. Und die Frage ist, wer schöpft eigentlich dieses Giralgeld? Und nach meiner Erkenntnis sind das die Geschäftsbanken, die ja großenteils privat sind. Also kann man mindestens für diesen Teil sagen, die Geldschöpfung liegt in privaten Händen und die Frage sollte gestellt werden, ist sie da richtig angesiedelt oder gehört sie eher in andere Hände, zum Beispiel in öffentliche Hand oder Hände?
Kleiner Einwurf für jemand, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Geschäftsbanken, das sind die ganz normalen Banken, wo du und ich mein Konto haben, ne?
Ja, ja. Und die da diese Geschäfte eben, Kreditgeschäfte zum Beispiel betreiben und deren Ziel in der Regel ist, möglichst hohe Gewinne oder Renditen zu erwirtschaften. Und ja, wie gesagt, in privater Hand. Also das wäre der zweite Problempunkt, Geldschöpfung und unterteilt in Zentralbanken und Geschäftsbanken. Dann gibt es noch einen dritten Problempunkt, nämlich die Verselbstständigung von spekulativen Finanzmärkten gegenüber der Realwirtschaft. Also dass Geld nicht nur verwendet wird zur Nachfrage nach Sozialprodukt, nach Gütern und Dienstleistungen, sondern eben auch nach sogenannten Finanzprodukten. Einfache Form und noch gut vorstellbar ist, wenn man Aktien kauft, dann werden diese Aktien ja häufig alsbald wieder verkauft und dann nochmal verkauft, so dass also am täglichen, an den Börsen, im täglichen Geschäft, dass ein ständiger Besitzwechsel ist von Aktien. Und dafür geht dann eben auch eine erhebliche Menge des Zahlungsmittels dafür drauf, beziehungsweise wird dafür verwendet. Und indem es in diesen Bereichen verwendet wird, kann es ja nicht gleichzeitig Nachfrage nach Sozialprodukt entfalten. Und diese spekulativen Finanzmärkte, die haben sich in den letzten Jahrzehnten enorm verselbstständigt gegenüber der Realwirtschaft und treiben das hervor, was man Spekulationsblasen nennt. Und das geht auf Dauer auch nicht gut. Die müssen irgendwann platzen. Das hatten wir ja sogar schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, also Ende der 20er. Und das zieht dann Kettenreaktionen nach sich, die dann auch auf die Realwirtschaft sich auswirken können und dramatische Folgen nach sich ziehen können. Das wären erstmal allgemein Problempunkte, wie ich sie sehe. Das heißt, ich will damit auch andeuten, für mich ist es nicht ausreichend, einen dieser Problempunkte zum Thema zu machen und nach Alternativen Ausschau zu halten und sie dann auch einzufordern und da gar umzusetzen. Wenn die anderen Problempunkte nicht erkannt werden und aus dem Auge verloren werden, wird die Veränderung nur an einer Stelle zu wenig sein, an einer Stellschraube. Es gibt mehrere Stellschrauben und das sollte immer bedacht werden. Es kommen darüber hinaus noch spezielle Aspekte von krisenhafter Entwicklung dazu. Einmal durch die Sonderrolle des US-amerikanischen Dollars. Seit über 100 Jahren, aber in zugespitzter Form eben dann immer mal zu Zeiten von Dollarkrise. Und wir haben jetzt auch eine Situation, in der diese Rolle des Dollar, die lange unangefochtene Rolle des Dollar, doch im Begriff ist, sehr ins Wanken zu kommen. Und dann noch zusätzlich die Besonderheit, die mit der Konstruktion des Euro gegeben ist. Das ist ja zum Beispiel das Thema, was von der AfD, also jetzt als einer politischen Partei, aufgegriffen worden ist, während die anderen Parteien das ja gar nicht wirklich zum Problemthema machen wollen. Aber auch dort sage ich, nur den Blick auf diese Problematik zu lenken, greift auch zu kurz, wenn dabei die anderen Problempunkte aus dem Blickfeld geraten oder überhaupt erst nicht ins Blickfeld genommen werden. Nun, all das zusammen können wir in unserem Gespräch heute nicht inhaltlich ableiten. Und ich denke, es ist schon Stoff genug, wenn wir uns mal konzentrieren würden auf die Entwicklung der Sonderrolle des Dollar, die ja dann schon mal Anfang der 70er Jahre ins Wanken kam, dann aber in einer neuen Form wieder hergestellt wurde. Das ist auch ein Privileg, das gilt es zu erläutern. Und ich will es mal als These vorwegnehmen, dieses Privileg, was sich die USA dort also verschafft haben, hat sie in die Rolle einer Hegemonialmacht gebracht, beziehungsweise sichert diese Hegemonialmacht von der währungspolitischen Seite ab und hat mit sich gebracht, dass so ungefähr der Rest der Welt in die Rolle eines Vasallen geraten ist und gehalten wird, und das ist bis heute noch nicht wirklich überwunden.
Und vor allen Dingen, es ist nicht bekannt, also es sind nur wenige, die diesen Gedanken überhaupt erstmal zulassen.
Interessant genug ist, dass ein bekannter amerikanischer Kongressabgeordneter namens Ron Paul, vor einigen Jahren, ich glaube es war 2006, eine bemerkenswerte Rede im amerikanischen Kongress gehalten hat. Er ist selber Mitglied der Republikaner. Da erwartet man eigentlich nicht solche Äußerungen, wie er sie getan hat. Und Beitrag, also diese Rede ist dann auch im Internet verbreitet worden, das Ende der Dollarhegemonie, Fragezeichen. und ist auch im Internet noch zu haben. Und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, dass ein Kongressabgeordneter so Klartext geredet hat. Er hat gesagt, früher gab es Imperien, zum Beispiel das Römische Imperium, die haben unverblümt und mit offener Gewalt haben die eben andere Länder oder Völker unterworfen und haben sie versklavt und haben sie ausgebeutet und haben ihre Rohstoffe ausgebeutet und haben diese Länder oder Völker abgabepflichtig, tributpflichtig gemacht. Und Rom, also das Römische Reich, hat dann eben von diesen Tributeinnahmen sich einiges leisten können, was sonst gar nicht zu leisten gewesen wäre. Und da lagen die Dinge offen zutage, es war einfach die rohe Gewalt, also Sklaverei, militärische Gewalt. Man könnte den Eindruck haben, die Zeiten wären irgendwann dann mal überwunden worden und diese Verhältnisse. Die These von Ron Paul ist aber, dass es solche Imperien, die andere Völker zu Vasallen und tributpflichtigen, abgabepflichtigen Völkern degradiert haben, dass solche Verhältnisse überhaupt nicht überwunden sind, sondern bis ins 20. Jahrhundert hinein gewirkt haben und auch bis ins 21. Jahrhundert. Und da nimmt er sich eben vor, die Rolle des US-amerikanischen Dollars in diesem Zusammenhang und natürlich der USA insgesamt als Weltmacht. Und er nennt dann auch einige Etappen in der Währungsgeschichte, die ich auch mal kurz hier ansprechen will. Das war 1913 ein Meilenstein, nämlich die Gründung der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve System, abgekürzt FED. Da gab es eine Vorgeschichte, die durchaus interessant ist, von der ich übrigens während meines Studiums und auch Jahrzehnte noch danach in den wirtschaftswissenschaftlichen Diskussionen nie was gehört oder gelesen hatte. Aber als ich dann darauf stieß, auch durch Lektüre, also Ron Paul und durch andere Schriften, da sind mir doch einige Schuppen von den Augen gefallen. Also im Grunde war das ein Geheimtreffen von Finanzmagnaten, so will ich es mal etwas salopp umschreiben, auf einer Insel, Jekyll Island, das war eine Privatinsel von einem dieser Finanzmagnaten. Und dort hat man Pläne entwickelt für die Schaffung einer Zentralbank, die nach außen hin den Anschein erwecken sollte, sie sei öffentlich oder staatlich, die aber tatsächlich im Wesentlichen unter der Kontrolle und im Besitz oder Eigentum von Privaten sich befinden sollte. Und dieser Entwurf ist mit etlichen Täuschungsmanövern gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber auch dem Kongress, dann schließlich durch den amerikanischen Kongress gebracht worden, zwei Tage vor Weihnachten, also in den USA gibt es ja keinen Heiligabend, da gibt es dann nur am 25. Weihnachten. Am 23. Dezember 1913 ist dieses Gesetz verabschiedet worden, Federal Reserve Act. Und das ist ein Meilenstein, da sind sozusagen Pflöcke eingerammt worden, die ja durch 100 Jahre hindurch ihre Wirkung entfaltet haben. Und die der FED eine Rolle gegeben haben, die mit unglaublicher Macht eben auch ausgestattet ist. Und die FED hat ja eine wesentliche Rolle auch gespielt in der Vorgeschichte und der folgenden Zeit dieser Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre. Da gab es ja schon auch so etwas wie eine Verselbstständigung der Finanzmärkte. Es gab dieses Phänomen der Spekulationsblasen. Es sind die Kurse in die Höhe gegangen, man kann auch rückblickend sagen, in die Höhe getrieben worden, weil da bestimmte Kreise auch Einfluss darauf nehmen können, wenn sie über größere Finanzmassen verfügen. Es gibt in den Börsengeschäften sowas wie Leithammel, etwas leger ausgedrückt. die kaufen jetzt bestimmte Aktien. Und dann kommt eine ganze Hammelherde hinterher und springt auf den Zug auf, was dann bedeutet, dass das, was der Leithammel an Finanzmassen bewegt hat, vielleicht um den Faktor 100 multipliziert wird durch die Finanzmassen, die sich aus den Leithammeln und von ihrer Seite her ergeben. Das heißt, man kann auch Kurse manipulieren, in die Höhe treiben. Und damals ist das auch unterstützt worden durch erstmal die Politik der Fed, die in den gesamtwirtschaftlichen Kreislauf das Geld billig hereingebracht hat, also mit einer Geldschöpfung, Papiergeldschöpfung, man kann sagen aus dem Nichts. Und es kommt aber dieses Geld ja nicht als Nichts in den Kreislauf, sondern dann schon als Schuld. Es wird ja als Kredit vergeben, zum Beispiel erstmal an die Geschäftsbanken, die es ihrerseits dann noch weiterverleihen können. Also Geld floss im Übermaß, muss man sagen, durch die Politik der Fed in den Kreislauf, aber eben nicht nur in die Realwirtschaft, sondern mehr und mehr in den spekulativen Bereich. Und auch die Geschäftsbanken haben dann Kreditschöpfung auf Teufel komm raus betrieben, und es war ihnen auch möglich in diesem System, also in einem System der sogenannten multiplen Kreditschöpfung, die lange Zeit von ihrem Wesen und ihrer Problematik überhaupt nicht durchschaut worden war. Die Banken haben es aber getan, sagen wir mal um einen Faktor nochmal von 10 gegenüber dem Zentralbankgeld, haben sie zusätzliches Giralgeld geschöpft, und das flutete mehr und mehr in die spekulativen Finanzmärkte, zumal auch die Kredite der Banken für solche Spekulationen, spekulative Käufe vergeben wurden. Also die Spekulanten haben sich überlegt, wenn der Kredit pro Jahr, ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, 10% Zinsen, Zinslasten mit sich bringt, und man kann durch Spekulation an der Börse pro Jahr 20, 30, 40, 100% Spekulationsgewinn machen, dann ist das ein tolles Geschäft, also nichts wie verschulden und damit spekulieren. Da sind große Teile der Bevölkerung, die vorher mit Börse überhaupt nichts zu tun haben, in dieses Börsenfieber reingezogen worden, und das war ja auch dann irgendwie, schien es das Allerbeste zu sein, um aus Geld mehr Geld zu machen. Aber wie ja, fast jeder weiß, ist das dann gekippt, und das war der berühmte Schwarze Freitag. 1929 in New York an der Börse, an der Wall Street, wo die Kurse dramatisch stürzten. Das war aber nur der Anfang eines Absturzes, der sich über Monate hinzog und wo viele der Aktienkurse ja, vielleicht auf ein Zehntel ihres ursprünglichen Kurses abgestürzt sind, manche auf ein Hundertstel, und das hieß ja, dass diejenigen, die diese Aktien zum Beispiel gehalten haben, die dachten, sie hätten ein Vermögen, und auf einmal hatten sie nichts mehr. Und sie hatten sich aber verschuldet, und die Banken haben dann nicht gesagt, ja, wir sehen, du bist jetzt in Schwierigkeiten und wir erlassen dir jetzt hier die Schulden. So lief es ja nicht. Sie haben erbarmungslos die Schulden, die Forderungen eingetrieben, und es brachen die Schuldner massenweise zusammen. Übrigens sehr interessant, dass es einen Film in den Ende der 60er Jahre gegeben hat, einen Kinofilm, den ich damals nicht gesehen hatte, aber später im Internet gefunden habe, und der ist auch noch im Internet, nämlich mit dem Titel Der Schwarze Freitag in der Besetzung mit Kurt Jürgens. Ein sehr aufschlussreicher Film. Er ist als Spielfilm gedreht, aber mit ganz realen Hintergründen und sehr sehenswert. Die Kommission, die das dann alles untersuchen sollte, die taucht in dem Film auch auf, die war in der Realität eingesetzt worden vom amerikanischen Kongress und unter Roosevelt und nannte sich PECORA-Kommission. Die hat es tatsächlich gegeben, und die hat dann auch Schlussfolgerungen gezogen aus den Einschätzungen des Geschehens 29 und danach. Und eine ihrer wesentlichen Folgerungen war, es muss unbedingt eine strikte begriffliche und institutionelle Trennung geben zwischen dem Bereich der Realwirtschaft und der Kreditvergabe für die Realwirtschaft. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die das Bankensystem erfüllen sollte. Und andererseits den Kredit- und Finanzgeschäften in Bezug auf die spekulativen Finanzmärkte. Das gilt es zu trennen. Und wer spekuliert und dafür womöglich auch noch Kredite aufnimmt, und dann geht alles schief und er macht Verluste, dann kann er nicht kommen und sagen, ja, ich bin so bedeutend und systemrelevant, dass ich gerettet werden muss. Nein, wer an den spekulativen Märkten spekuliert, der und nur der hat dann, wenn es schief geht, auch die Risiken zu tragen. Und die sind nicht auf den Staat, nicht auf die Allgemeinheit, nicht auf die Steuerzahler oder auch nicht auf die Bankkunden abzuwälzen. Und das ist dann wirklich auch durchgekommen in den Vereinigten Staaten. Ein Gesetz, benannt nach zwei Kongressabgeordneten, Glass und Steagall, also Glass-Steagall Act und Stichwort also im deutschen Trennbankensystem. Und ist eingeführt worden, dieses Gesetz 1933 und hat 66 Jahre Bestand gehabt, bis 1999. Und ist dann ganz unauffällig und unbeachtet von der Öffentlichkeit und nicht diskutiert in den Medien oder in der Politik, ist das gekippt worden. Unter Clinton damals noch, während der gerade mit seiner Monika Lewinsky bzw. mit dem Skandal da beschäftigt war. Und seither gibt es keine Trennung, weder begrifflich noch institutionell, zwischen der Kreditvergabe und den Bankgeschäften für die Realwirtschaft und den Geschäften im Bereich spekulativer Finanzmärkte. Und das hat es dann ab 1999 auch möglich gemacht, dass das, was dann wiederum auch durch die Fed im Übermaß an Geld aus dem Nichts geschöpft wurde, damals noch unter Alan Greenspan als dem Chef der Fed, dass das nicht etwa in die Realwirtschaft floss, wo es eigentlich hätte Nachfrage schaffen sollen und Arbeitsplätze schaffen sollen und Wirtschaft ankurbeln sollen und dergleichen. Das war nicht mehr die Rechtfertigung für diese Geldschöpfung, sondern wo das in viel größerem Maße abgeflossen ist in die Finanzmärkte und dort diese Spekulationsblasen in unvorstellbarem Ausmaß hervorgetrieben hat. Also das sind alles Folgewirkungen auch einer Politik. Die Fed hatte 1929 und folgende einen ganz starken Einfluss auf das Geschehen. Und sie hat es nach 1999, um nur mal jetzt ein Beispiel rauszunehmen aus der 100-jährigen oder ein weiteres aus der 100-jährigen Geschichte, hat sie wiederum eine höchst problematische Rolle gespielt und spielt das bis heute. Und das Erstaunliche ist, es ist kaum thematisiert worden. Und wie gesagt, der Ron Paul war mutig, er hat ja auch mehrmals als Präsidentschaftskandidat bei den Republikanern sich beworben, ist aber immer ausgebremst worden. Kann man sich auch vorstellen, warum. Aber er hat den Mut gehabt, das so klar zu benennen. Ich würde mir wünschen, dass im Deutschen Bundestag hin und wieder auch mal ähnlich klare Reden zu ähnlichen Themen und Problematiken gehalten würden. Das ist ja viel zu selten der Fall.
Habe ich das richtig verstanden, dass vor 1913 praktisch der Staat das Recht hatte, Geld zu schaffen, auch Giralgeld, oder wie war das davor?
Da müsste man noch weiter zurückgehen in der Geldgeschichte. Ich verweise mal auf ein höchst interessantes, gut recherchiertes Video im Internet von einem Bill Still, den Namen kann man sich eigentlich gut merken, Bill Still, aber der hat nicht stillgehalten, als er dann auf diese Problematik der amerikanischen Geldgeschichte gekommen ist. Und dieses Video oder auch sein Forum im Internet heißt The Money Masters Und da gibt es auch eine deutsche Version, also eine deutsche Übersetzung. The Money Masters, also die Geldherren eigentlich, oder die Geldmeister, die Geldherren. Eigentlich die Herren der Geldschöpfung, könnte man es übersetzen. Und es gibt ein weiteres sehr gutes Buch von, Moment, das ist das American Institute, Monetary Institute, AMI, das findet man auch im Internet. Und das, da geht es um den Mythos vom Geld, die Geschichte der Macht von einem Stephen Zarlenga. Ich glaube, ich habe das hier. Mal gucken. Stephen Zarlenga. Ne, habe ich doch nicht dabei. Nein. Stephen Zarlenga und sein Institut, also AMI, abgekürzt für uns AMI, American Monetary Institute. Die haben sehr gute Analysen und historische Aufarbeitungen geleistet, und das Buch gab es auch mal im Deutschen. Leider ist es im Deutschen nicht wieder aufgelegt worden. Die englische Version gibt es sicherlich noch.
Ich frage, was ist
eigentlich... Ich will nochmal auf die Frage zurückkommen. Dort sind ein paar hunderte von Jahren auch der amerikanischen Geldgeschichte nachgezeichnet. Und was man da noch vielleicht mal ganz kurz andeuten kann, es gab um dieses Thema, wer soll eigentlich das Privileg der Einflussnahme auf das Geldsystem haben? Das waren Themen, die heiß diskutiert wurden in den Präsidentschaftswahlkämpfen, wo sich die Präsidentschaft, also die Anwärter oder die Kandidaten, positioniert haben, ob sie eher dafür sind, dass es sowas gibt wie eine Zentralbank in öffentlicher Hand, oder ob das in den Händen von privaten Banken liegen sollte. Und entsprechend gab es ein regelrechtes Tauziehen, und mal hat das eine überwogen und obsiegt, und nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten dann wieder die anderen Kräfte. Und so gab es also durchaus ein weit verbreitetes Bewusstsein, mindestens über die Bedeutung dieser Frage und der Entscheidung über diese Frage. Und das ist nach Gründung der FED 1913, ist das eigentlich überhaupt nicht mehr diskutiert worden. Das war so, die FED gibt es, die FED muss unabhängig sein, und das hat man dann gefordert für alle anderen Zentralbanken weltweit. Ja, dieses hohe Gut der sogenannten Unabhängigkeit der Zentralbank. Aber was hieß denn Unabhängigkeit oder was war damit gemeint? Unabhängig von demokratischen Institutionen, also unabhängig vom Kongress zum Beispiel, was ja eigentlich der amerikanischen Verfassung widerspricht, und unabhängig von Regierungen und so weiter. Das wurde auf einmal zum Dogma, die Zentralbanken müssen unbedingt unabhängig sein und bleiben. Dass sie aber faktisch abhängig waren, nicht nur abhängig, sondern in den Händen einer privaten Finanzoligarchie, ist verschwiegen worden. Und das ist bis heute so. Und wenn man das anrührt, überhaupt nur mal die Frage aufwirft, muss man ja immer noch damit rechnen, dass man gleich hier eine Keule übergezogen bekommt, von wegen, das ist Verschwörungstheorie. Oder das ist Antisemitismus. Ja, eine kritische Betrachtung des Geldsystems, die ja nun, weiß Gott, auch notwendig ist angesichts dieser vielfachen Währungskrisen. Eine kritische Betrachtung des Geldsystems wird vielfach noch geahndet mit solchen Abstempelungen, das sei Antisemitismus. Das ist ungeheuerlich. Das sind Denkverbote, die da errichtet werden. Und es ist nicht leicht, sich darüber hinwegzusetzen. Ich habe da auch schon einiges abbekommen und auch mit einigen Konsequenzen. Und andere haben noch viel schlimmere Abstempelungen abbekommen. Aber ich denke, es kann nicht länger ein Tabu hier aufrechterhalten bleiben, wenn an dieser Antwort auf diese Fragen so viel dranhängt. Nämlich, was sind die tieferen Ursachen der Weltfinanzkrisen in den 30er Jahren gewesen, in den 90er und dann in den bis 2008 die Zuspitzung. Was waren denn die tieferen Ursachen? Und die politischen Diskussionen und auch die von Ökonomen, also jetzt sagen wir mal Mainstream-Ökonomen, die haben sich nach meinem Eindruck in den letzten Jahren viel zu sehr an der Oberfläche aufgehalten. Und dabei kann es nicht bleiben. Es braucht den Blick in die Tiefe, denn dort sind ja wesentliche Weichenstellungen erfolgt und von da gehen bis heute ganz wesentliche Wirkungen aus, und zwar nicht nur jetzt, was den Dollar anlangt für die USA, sondern durch die Besonderheit des Dollars als Weltgeld hat das weltweite Auswirkungen und eben auch Auswirkungen, die nicht nur auf der währungspolitischen Ebene bleiben, sondern die übergreifen aufs Politische allgemein bis hin auf kriegerische Auseinandersetzungen. Und da immer nur zu beklagen, wenn es dann kriselt und wenn die Krisen sich zuspitzen und zu sagen, ja, das haben wir aber gar nicht erwarten können, niemand hat das erwarten können, das ist doch viel zu wenig. Es ist möglich, den Blick mehr in die Tiefe zu richten. Und da war ich jetzt eben bei der Rolle der FED im letzten Jahrhundert, aber bis in dieses Jahrhundert, bis in die Gegenwart.
In Deutschland brauchen die Banken auch nicht getrennt zu werden zwischen Banken für die Realwirtschaft und spekulativen Banken, die sich mit spekulativen Geschäften beschäftigen.
Nein, das ist sogar lange als Ideal propagiert worden, die sogenannten Universalbanken. Ja, hört sich ja schön an, aber wie gesagt, es hat große Probleme mit sich gebracht. Und es ist dringend erforderlich, mindestens, dass das erstmal klar diskutiert wird. Und in Deutschland ist es so, dass die Diskussion noch kaum auf dem Weg ist. In den USA oder anderen Ländern ist das schon viel weiter. Also die Forderung nach Wiedereinführung von Glass-Steagall. Da gibt es viele Initiativen in den USA bis in den Kongress hinein. Die haben noch nicht die Mehrheit da irgendwie gewonnen, aber es wächst. Und in ein, zwei Jahren kann es soweit sein, dass das wirklich dann zum Gesetz wird. Also Wiedereinführung des Trennbankensystems. In Deutschland ist das im Wesentlichen von einer Splittergruppe zum Thema gemacht worden, schon seit vielen Jahren. Aber diese Splittergruppe oder auch kleine Partei, die hat kaum Beachtung gefunden. Sie wird auch deutlich, sagen wir mal, geschnitten und verschwiegen oder ignoriert von den Medien. Oder hin und wieder kommen sehr starke Angriffe gegen sie. Ich spreche hier von der kleinen Partei Büsow, Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Und ich habe mich über Jahre mal damit näher beschäftigt, was sind denn eigentlich deren Positionen, weil das mit dem Trennbankensystem hat mir sehr eingeleuchtet. Manches andere auch, das will ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, aber da sind wirklich hervorragende Analysen zu vielen Problembereichen geleistet und veröffentlicht worden. Aber sie haben auf der anderen Seite leider, muss ich sagen, auch Positionen, wo es mir selber kalten Rücken runterläuft. Also hier für Atomkraftwerke, für Wachstum, Wachstum über alles und so. Da sind also verschiedenste Positionen miteinander vermengt. Und das macht es natürlich den Kritikern leicht, sich irgendwie so einen Problempunkt rauszusuchen und dann drauf rumzukloppen. Aber ich gehe da anders mit um. Ich versuche zu gucken, gibt es da Erkenntnisse, aus denen ich auch was lernen kann? Und das sind etliche. Und dazu gehört eben diese Aufarbeitung dieser Geschichte des Trennbankensystems und der Aufhebung und der Forderung nach Wiedereinführung. Also das wäre wünschenswert, dass das nicht in dieser Splittergruppe bleibt, zumal die eben manchen wirklich auch üblen Ballast mit sich rumschleppt, sondern dass das mehr und mehr zum gesellschaftlichen Thema wird. Und dann auch nicht nur für Deutschland, sondern eigentlich gehört ja weltweit dann durchgesetzt und verankert, dieses Prinzip umgesetzt wird. Der spekulative Bereich ist begrifflich und institutionell klar zu trennen vom Bereich der Realwirtschaft.
Ja, und die zweite Forderung ist, dass das Recht, Geld zu schöpfen, auch Giralgeld, dass das wieder in die Hände des Staates kommt.
Ja, das ist jetzt der zweite Teil, also zum Thema Geldschöpfung, nämlich Geldschöpfung von Seiten der privaten Geschäftsbanken über das Zentralbankgeld hinaus. Also zum Beispiel über die Euro-Scheine und Münzen hinaus. Das ist die Giralgeldschöpfung. Da können sich ja viele Menschen überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Auch die ganzen Lehrbücher an den Unis, wenn sie das Thema beleuchten, tun sie das mit Modellen, das kann ich jetzt nochmal so grob andeuten, die in die Irre führen, die nicht Klarheit reinbringen. Die sind dann zwar mathematisch formuliert, aber überall in diesen Modellen ist die Grundannahme drin, zunächst mal würde der Bank Geld anvertraut oder sie würde es sich besorgen, Geld, was schon in Umlauf ist, also Zentralbankgeld. Und mit diesem Geld würde sie dann in anderer Richtung Kredite vergeben, und zwar eben maximal in der Höhe dessen, was sie selber an Einlagen und Anlagen bekommen hat. Also die Vorstellung, die Geschäftsbanken wären insoweit nur eine Art Durchlaufstation von Geld, was eigentlich die Zentralbank geschaffen und in Umlauf gebracht hat. Und das habe ich auch lange so übernommen, so ist es auch gelehrt worden. Und auf dieser Grundannahme sind auch alle die Modelle aufgebaut, die in manchen Lehrbüchern jedenfalls enthalten waren, über die sogenannte multiple Kreditschöpfung. Das ist ein Begriff, der sagt jetzt vielleicht den Wirtschaftsstudenten etwas. Aber ich kann hier nur kurz andeuten oder die These aufstellen, dieses Modell führt völlig in die Irre. Das ist auch auf völlig absurden Grundannahmen aufgebaut, was ich in meinem Buch Der Nebel um das Geld schon ein Stückchen abgeleitet hatte. Wo haben wir es hier? Der Nebel um das Geld. Gerade in neuer Auflage in einem neuen Verlag Metropolis rausgekommen. Der Karton mit den Exemplaren ist gerade vor einer Stunde hier angekommen. Das ist 1996 das erste Mal veröffentlicht worden und ist sozusagen ein Longseller. Also hatte zwischenzeitlich sogar Bestseller-Status unter den entsprechenden Fachbüchern. Da habe ich mich dieser Frage schon gewidmet mit der Geldschöpfung, der Giralgeldschöpfung aus dem Nichts. Ausführlicher dann nochmal und mit einigen zusätzlichen Aspekten habe ich das getan in dem Buch Der Tanz um den Gewinn. Da ist ein langes Kapitel drin, Kontroversen um das Geld. Und da gehe ich sehr differenziert und im Detail darauf ein, auf Argumente für und wider diese sogenannte Giralgeldschöpfung. Weil es, wie ich meine, leider in der Szene der Geldreform oder Geldsystemkritiker gibt es auch eine ganze Reihe von Leuten, die bis heute die Existenz dieser Giralgeldschöpfung leugnen. Sie sagen, das ist ein Mythos, das gibt's nicht. Und ich gehöre zu denen, die sagen, es gibt es doch, es muss nur anders erklärt werden, als es in den Lehrbüchern irreführenderweise getan wurde. Und um es ganz kurz anzudeuten, die privaten Geschäftsbanken können Kredite vergeben, nicht nur in der Höhe dessen, was sie irgendwoher sich an Zentralbankgeld beschafft haben, sondern darüber hinaus, ein Vielfaches darüber hinaus. Sie räumen einem Kreditnehmer ein Guthaben ein, auf dessen Girokonto, was vielleicht zu dem Zweck extra auch geschaffen wurde, und in der Höhe dieses Betrages kann der Kreditnehmer, der Schuldner, über diese Summe verfügen und wird das großenteils bargeldlos tun, also durch bargeldlose Überweisung.
Kann ich es nochmal wiederholen? Also die Zahlen praktisch, die auf dem Konto da erscheinen, die werden einfach in den Computer eingegeben.
Ja,
da braucht nichts weiter passieren.
Ins Buch geschrieben.
Dann hieß es eine Zeit Buchgeld, genau.
Ist das Buchgeld und im italienischen Giralgeld oder aus dem italienischen. Und heutzutage im Computer. Nichts anderes.
Es brauchen irgendwo anders herzukommen, außer, glaube ich, einen ganz kleinen Prozentsatz.
Ja, das sind dann ein paar Besonderheiten, die sollte man auch berücksichtigen, aber da komme ich später vielleicht mal kurz drauf. Im Prinzip wird erstmal dieses Guthaben aus dem Nichts geschöpft. Aber indem jetzt der Schuldner dieses Guthaben eingeräumt bekommt, für ihn ist es ja Verschuldung, hat die Geschäftsbank auf der anderen Seite eine Forderung gegenüber dem Schuldner. Nämlich eine Forderung, diesen Kredit während der Laufzeit zu verzinsen und irgendwie zum Beispiel am Ende der Laufzeit zu tilgen. Diese Forderung ist in der Bilanz der Geschäftsbank etwas Positives, Aktivposten, während sie gegenüber dem Schuldner in der Pflicht ist, in der Verpflichtung ist, in der Verbindlichkeit ist, dessen bargeldlose Zahlungen zu ermöglichen, also durch Überweisung auf dem Konto von jemand anders. Das alles abzuwickeln. Die Geschäftsbank hat also einerseits eine Forderung und andererseits eine Verbindlichkeit. Beide aber in gleicher Höhe. Das nennt man, also es kommen zwei Posten in der Bilanz dazu, das eine auf der Aktivseite, das andere auf der Passivseite. Dadurch werden die anderen Posten der Bilanzen ausgeweitet. Das heißt Bilanzverlängerung. Und für diese Bilanzverlängerung braucht sie nichts anderes als den Computer. Allerdings könnte ja auch sein, dass der Bankkunde mit diesem Sichtguthaben jetzt mindestens zum Teil das in bar abheben will. Und dafür muss die Bank Barreserven, also Bargeldreserven halten. Das sind jetzt die Einschränkungen. Es gibt auch eine gesetzliche Mindestreserve, die hat früher mal eine ziemliche Rolle gespielt für die Geldmengensteuerung. Seit dem Euro ist die in die Bedeutungslosigkeit herabgesenkt worden. 1%, das ist vernachlässigbar, das kann man vergessen. Da ist nichts mehr an Zügeln, was die Zentralbank den Geschäftsbanken angelegt hatte früher mal. Es ist zügellos geworden. Man kann es wirklich im bildlichen und übertragenen Sinn so nennen. Es ist zügellose Giralgeldschöpfung möglich geworden.
Wobei aber noch eine Einschränkung besteht, wenn der Schuldner das Geld nimmt, um es an eine andere jemand zu überweisen, der sein Konto bei einer anderen Bank hat, dann wird es ja zwischen den Banken abgerechnet.
Ja.
Also da muss die Bank dann sehen, dass sie genug Guthaben hat der anderen Bank gegenüber.
Ja, würde jetzt eine Bank immer nur überweisen an andere Banken, also dadurch, dass ihre Kunden an Kunden anderer Banken überweisen, da würde es nur abfließen und das müsste alles begleitet werden mit Bargeld, mit Zentralbankgeld unterlegt werden. Wenn jetzt aber, machen wir es an zwei Banken, von Geschäftsbank 1 überwiesen wird und Geschäftsbank 2 und gleichzeitig, also im gleichen Zeitraum, von Geschäftsbank 2 an Geschäftsbank 1 auch so und so viel überwiesen wird, dann zählt im Grunde nur der Saldo, also die Differenz. Und die muss dann abgefedert werden, unterlegt werden mit Bargeldbewegung oder Zentralbankgeldbewegung. Aber das ist nur ein Bruchteil. Und der ist allerdings bei kleinen Banken relativ größer als bei großen Banken. Das macht dann auch Verständnis, also bei denen fließt einfach mehr ab, als umgekehrt zu ihnen zurückfließt. Und das macht verständlich, warum kleine Geschäftsbanken diese Möglichkeit der Giralgeldschöpfung fast nicht nutzen können. Aber die Großbanken können es und können auf diese Art und Weise dann Giralgeld schöpfen, also jetzt im Gesamtvolumen von 10-fachen, manchmal von 20-fachen dessen, was sie selber an Zentralbankgeld bekommen haben oder sich besorgt haben, durch Verschuldung bei anderen Banken, durch Verschuldung bei der Zentralbank zum Beispiel. Und das ist ja was, das ist ja nicht zu vernachlässigen. Ja, das ist ja immer mal die Rede von Hebelung. ja, in der geldpolitischen Diskussion, da ist nie erklärt worden, was ist das eigentlich? Hebelung, dass sich etwas vervielfacht. Ja, wodurch denn? Ja, diese Spiralgeldschöpfung ermöglicht es, wie mit einem Hebel ja die Kraft verstärkt wird, im physikalischen Bereich, wird hier die Kaufkraft sozusagen vervielfacht, verzehnfacht, verzwanzigfacht. Das hängt jetzt eben von den spezifischen Bedingungen ab, von dem Ausmaß, in dem Bargeld überhaupt noch verwendet wird im Verhältnis zu bargeldlos.
Und die Banken können also praktisch auch ihre eigenen Kosten so finanzieren, auf jeden Fall zum Teil, wenn sie also jemand, der ihnen was geleistet hat, ein Handwerker zum Beispiel, indem sie ihm auf dem Konto bei der betreffenden Bank einfach was gut schreiben. Das Geld muss nicht woanders herkommen, sondern sie schreiben das einfach gut und der Handwerker zum Beispiel kann das Geld benutzen.
Ja.
Die einzige Einschränkung ist wieder, wenn der Handwerker das Geld an eine andere Bank überweist, an einen Kunden, der bei einer anderen Bank Kunde ist, dann muss es wieder abgerechnet werden.
Das ist das Gleiche, wie gerade erläutert.
Ja, genau, aber es ist ein Zusatz noch, dass sie wirklich ihre eigenen Kosten finanzieren können. Also das ja, genau.
Ja, das ist sehr detailliert aufgefächert worden in diesem Buch Geldschöpfung, die verborgene Macht der Banken von Horst Seifert, Seifert mit 2 F. Das ist Schritt für Schritt modellhaft entwickelt und man fällt so nach und nach aus allen Wolken, weil die Bankbilanzierung diese Spielräume lässt. Also man kann gar nicht den Banken vorwerfen, dass sie da irgendwelche illegalen Geschäfte machen würden. Das ist alles bankübliches Geschäft. Und übrigens, wenn man das dann in die Diskussion auch bringt und die Problematik andeutet und aufzeigt, dann muss man sich darauf gefasst machen, also von Seiten der Banken oder der Banker, dass sie sagen, ja, was wollen Sie denn? Das ist seit Jahrzehnten banküblich. Ja, aber deswegen ist es,
darf man es trotzdem kritisch
fragen. Darf man es trotzdem hinterfragen.
Genau.
Ja. Und es ist absolut notwendig mittlerweile, das zu hinterfragen, weil eben aus der Verselbstständigung und der Abkoppelung der Geldschöpfung, also von der Realwirtschaft oder von dem Bedarf, der erforderlich wäre für die Realwirtschaft, so dramatische Entwicklungen sich ja ergeben haben. Da ist es notwendig im Wahnsinne des Wortes, um die Not zu wenden, abzuwenden, zu mildern, abzubauen, zu überwinden, dass die Zusammenhänge klar werden. Ja, das war eben bisher, wie das in dem Titel hier von Horst Seifert ja auch anklang, oder in dem Untertitel, die verborgene Macht. Das war verborgen, da hat keiner mehr gefragt. Auch die Bankangestellten, die wissen nicht, was da für eine Problematik drin ist. Für sie ist es natürlich am schwersten, sich dann damit mal näher auseinanderzusetzen. Das geht bis in die höheren Etagen. Das ist banküblich, was wollen Sie denn? Ja, aber nichtsdestoweniger ist es in hohem Maße problematisch. Und das gilt es mehr und mehr in die öffentliche Diskussion zu bringen. Und da ist viel geschehen in den letzten Jahren. Insbesondere ja dann auch bei der Frage, ja, wie könnte denn das anders geregelt werden? Was wären denn Alternativen zu dieser Geldschöpfung in privater Hand? Geldschöpfung gehört nicht in privater Hand, denn dort liegen ja Gewinninteressen in erster Linie vor und die müssen sich nicht decken mit gesellschaftlichen Interessen. Das muss nicht einhergehen mit ökologischen Zielen und was es da alles gibt. Das kann in Konflikt geraten. Auch wenn man an den Unis ja viele Theorien gelernt hat, die da scheinbar mathematisch exakt beweisen, dass das, was den Unternehmen in Form von Gewinn entsteht, dass das im Interesse der Gesellschaft sein muss. Nein, es kann auch in Konflikt geraten. Und das wird ja immer deutlicher. Also braucht es dort ein kritisches Hinterfragen. Und das ist ja nun nach und nach auf den Weg gekommen. Geldschöpfung gehört nicht in private Hand, Weil das kann keine Leitlinie sein für so ein wichtiges Medium, was alle Wirtschaftsteilnehmer rund um die Welt ja eigentlich, fast alle, so dringend brauchen wie der Mensch die Luft zum Atmen. Da kann man nicht einfach weggucken oder sollte nicht, sondern sollte sich angucken, ist dieses Geldsystem funktionsgerecht? Und hier sind wir an einem Punkt, wo etliche mittlerweile sagen, das ist absolut nicht der Fall, wenn die Geldschöpfung in privaten Händen liegt. Die gehört in öffentliche Hand. Und dann gehört es in die Hand nicht unbedingt von Regierungen. Das ist jedenfalls meine Position, weil das hat es ja auch gegeben in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Phasen, wo die Regierung dann oftmals in eigenen Finanznöten Geld auf Teufel komm raus gedruckt hat, das ist die sogenannte Notenpresse, und dann mit diesem Geld den Wirtschaftskreislauf überflutet hat. Und wenn das Sozialprodukt nicht entsprechend mitwachsen kann, wenn die Kapazitäten schon irgendwie an ihre Grenzen ausgelastet sind, wenn keine Arbeitskräfte groß mehr verfügbar sind, also weil sie beschäftigt sind, das Stichwort heißt ja Vollbeschäftigung, in einer solchen Situation würde dann die Überflutung der Realwirtschaft mit immer mehr Geld zur Inflation führen, was wir ja in Deutschland hatten 1923 auf höchst dramatische und eigentlich unvorstellbare Art und Weise. Das kann es nicht sein. Davor ist mit Recht auch dringend zu warnen, vor dem Missbrauch der Geldschöpfung in der Hand von Regierung. Aber das heißt doch nicht, dass es deswegen überhaupt nicht in öffentliche Hand kommen sollte. Wir haben ja in unserem Staatsgebilde mindestens vom Anspruch her drei Säulen, die voneinander unabhängig sein sollen. Das ist die gesetzgebende, also die Legislative, das ist das Parlament, das ist die Regierung, die Exekutive und das ist das Rechtssystem, die Judikative. Das haben wir alles in der Schule gelernt, die sollten jeweils voneinander unabhängig sein, dass das in der Realität da nicht so genau eingehalten wird, das kriegt man ja immer mal wieder mit. Aber mindestens kann man dann immer wieder einfordern. Ja, ihr habt jetzt dieses Prinzip verletzt, das muss wiederhergestellt werden und daran haben wir uns auch gewöhnt. Also es ist öffentlich, aber nicht gleich Regierung. Das gibt's bereits. Und in dem gleichen Sinne wäre jetzt für die Belange des Geldsystems, also der Geldschöpfung und der Geldmengensteuerung, eine Institution zu schaffen, die sich darum kümmert und die dafür die Kompetenz bekommt. Und da ist mir selber mal vor ein paar Jahren der Begriff gekommen, nenne ich das doch mal Monetative. Ja, also ganz ausdrücklich und bewusst in schon klanglicher Ähnlichkeit zur Exekutive und Legislative. Monetative. Für einen Sprachforscher ist es natürlich haarsträubend, hier so einen Begriff aus dem Mund zu zaubern. Aber ich bin ja selber überrascht, dass dieser Begriff sich dann alsbald verbreitet hat, aufgegriffen wurde. Es wurde eine Initiative gegründet, die nennt sich auch monetative.de im Internet. Die hat sich diesem Thema gewidmet. Das ist dann auch ähnlich entstanden in Österreich, in der Schweiz, in ähnlicher Weise in England, dieses vorhin schon erwähnte Institut in den USA, AMI, also AMI, geht auch in diese Richtung, also von Stephen Salenga. Das ist jetzt mittlerweile schon so was wie international mehr oder weniger vernetzt miteinander. Und ein anderes Stichwort, das kommt von Josef Huber, heißt Vollgeld. Und Vollgeldinitiative, also eine Initiative, um diese Idee des Vollgeldes einzuführen und umzusetzen. Und das bedeutet, bisher haben wir Geld einmal in Zentralbankgeld, daneben in Form von Giralgeld. Wobei Giralgeld gesetzlich noch nicht mal als gesetzliches Zahlungsmittel gilt, Aber das ist ziemlich belanglos, weil es wirkt ja gesamtwirtschaftlich genauso wie Zentralbankgeld. Man kauft damit, man kann damit nachfragen, Sozialprodukt, Güter, Dienstleistungen und Finanzprodukte. Die Wirkung ist die gleiche, gesamtwirtschaftlich betrachtet. Aber es wäre allerhöchste Zeit, dass man sagt, weil das so wirkt wie Zentralbankgeld, müssen wir es auch offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel deklarieren und anerkennen und die Kompetenz für die Schöpfung auch des Chiralgeldes aus privater Hand nehmen und in öffentliche Hand überführen. Das heißt, die Monetative wäre eine Institution für beides, für Schaffung, Schöpfung und Geldmengensteuerung von Bargeld und Geldmengensteuerung in Form von Chiralgeld. Und sie hätte dann die Möglichkeit, die ja einem privaten Bankensystem nicht gegeben ist oder die es nicht in Anspruch nehmen würde, nämlich mindestens erst einmal dem Staat, dem Staatshaushalt, Geld zinslos zur Verfügung zu stellen. Nicht das Geld von Anbeginn an, sozusagen von seiner Zeugung oder Erzeugung an, als Schuldgeld zu schaffen und in Umlauf zu bringen. Mit all den dramatischen Auswirkungen auf die Dauer von Jahrzehnten. Also Schuldgeld ist auch mit Zins verknüpft und mit Zinseszins und mit krebsartigem Anwachsen von Geldvermögen und Schulden und so weiter. Hier wäre die Chance, mindestens erstmal dasjenige Geld, was dem Staat, den öffentlichen Haushalten zufließt, natürlich nicht in beliebiger Menge, sondern in wohldosiertem Maße, orientiert an gesamtwirtschaftlichen Kriterien, dieses Geld nicht mit Zins zu verknüpfen, nicht mit Zinseszins dann wirksam werden zu lassen. Das wäre schon mal ein Riesenschritt der sozusagen Entschärfung einer Bombe, kann man ja fast sagen. Darum geht es nämlich, diese Bombe im übertragenen Sinn zu entschärfen, ehe sie hier alles noch mehr sozusagen in die Luft sprengt. Und wenn dieses Geld dann erstmal nach und nach in wohldosiertem Maß in die Hand des Staates kommt, kann der Staat damit Nachfrage entfalten, er kann auch damit, er braucht sozusagen für die Neuverschuldung, braucht er sich nicht mehr in die Schuld und in die Schuldenfalle hinein zu begeben und gezogen zu werden. Das eröffnet die Möglichkeit, allmählich auch den Schuldenberg, nicht nur die Neuverschuldung zu reduzieren, das ist ja bisher immer das Thema, dass das irgendwann jetzt bald mal auf Null gehen soll, die Neuverschuldung. Aber der Schuldenberg bleibt da in riesigen Höhen bestehen. Mit der Monetative würde die Möglichkeit geschaffen, den Schuldenberg abzuschmelzen. Und das wäre ja schon was. Das ist in all den anderen Vorschlägen nicht mit drinnen. Und ja, deswegen mache ich mich auch stark, nicht nur weil ich der Begriffsschöpfer bin von Monetative, sondern weil ich das Konzept ja eben auch für sinnvoll halte, mache ich mich auch stark für die Verbreitung dieser Gedanken. Wie gesagt, Vollgeld wäre dann der Begriff von Josef Huber als Oberbegriff über Bargeld plus Chiralgeld, beides in Händen und in der Kompetenz der Monetative, einer öffentlichen Institution, die transparent sein müsste, die am Gemeinwohl orientiert sein müsste und wo entsprechende dann auch institutionelle Bedingungen geschaffen werden sollten, um das allmählich auf den Weg zu bringen. Und interessant genug, die Schweiz hat ja eine lange Tradition in Basisdemokratie und in der Schweiz gibt es auch eine Vollgeldinitiative und die haben sich auf den Weg gemacht, sogar eine Volksabstimmung herbeizuführen zu diesem Thema. Vollgeld, hier haben wir es, Vollgeldinitiative, krisensicheres Geld im Interesse aller Geldschöpfung allein durch die, sie nennt es jetzt hier, Nationalbank.
Das ist in der Schweiz.
Ja. Das ist Schweiz und ist im Internet dann natürlich auch vertreten und erreichbar.
Ja, von der Perspektive ist das unheimlich attraktiv auch, aber was steht dem entgegen?
Natürlich erstmal, dass es sich so fremd anhört. Ja. Also wenn man von der Geldschöpfung der Geschäftsbanken aus dem Nichts hört, das braucht eine gewisse Zeit, ehe man das an sich ranlassen kann. Und dann stehen natürlich etliche mächtige Interessen dem entgegen, weil mit diesem jetzigen System davon profitieren natürlich einige ganz mächtig und kräftig. Und sie werden nicht begeistert sein davon. Das muss man auch klar sehen. Also das wird nicht nur Begeisterungsstürme hier auslösen, so gut die Idee sein mag, sondern natürlich auch heftigen Gegenwind. Aber so ist das bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und ich denke, es wird immer notwendiger, sich denen zu stellen. Und dann irgendwann werden auch diese dummen und plumpen Keulen, die da geschwungen werden, also wer hier das Geldsystem kritisiert, ist Antisemit, das greift doch irgendwann nicht mehr. Ja, das ist auch so im Grunde schon lächerlich, mit welchen üblen Mitteln da sozusagen das Entsetzen von Milliarden von Menschen in Bezug auf den Terror und die Menschenverachtung des Nationalsozialismus missbraucht wird, um bestimmte unliebsame Themen, also aus bestimmter Interessenlage unliebsam, und Diskussionen nicht entstehen zu lassen. Das ist ungeheuerlich. Es geht hier um sachliche Aufarbeitung von funktionellen Zusammenhängen. Und die sollten nicht durch solche Querschläge immer wieder und auf Dauer unterbunden werden. Da braucht es natürlich dann noch Menschen, die sich diesem Gegenwind stellen und nicht deswegen schon immer wieder einknicken, weil solche Keulen geschwungen werden.
Ja, jetzt haben wir also einen ganz wichtigen Punkt, die Geldschöpfung. Aber wir wollten ja weiter auch zur Rolle des Dollars.
Ja, das würde ich gerne wirklich noch mindestens grob skizzieren. Kommen wir mal zurück zum Dollar im Rahmen ja schon auch der FED, die 1913 gegründet wurde. Es hat einen weiteren sehr bedeutenden Meilenstein in der Währungsgeschichte gegeben. Also des Dollars und auch international, das war 1944. Und zwar auf der Bretton Woods Konferenz. Bretton Woods ist ein Tagungsort in den USA gewesen. Und dort sollten die Weichen gestellt werden für eine Nachkriegswährungsordnung. Also das war ja noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges, aber da hat man sich schon Gedanken gemacht, wie soll es denn hinterher dann weitergehen. Und es war auch schon absehbar, dass es dann zu einer Ost-West-Trennung und einem Ost-West-Konflikt kommen würde, sodass dieses System schon in Perspektive darauf auf ein westliches Weltwährungssystem ausgerichtet war. Da gab es zwei Vorschläge, die dort vor allem verhandelt wurden. Eins ging zurück auf den Amerikaner Henry Dexter White, also White wie Weiß. Und das andere war John Maynard Keynes, ein Engländer und damals auch schon weltberühmter Ökonom. Um es gleich vorwegzunehmen, akzeptiert und beschlossen wurde dann unter wesentlichem Einfluss der USA dann das Modell von, oder der Vorschlag von White, der amerikanische Vorschlag. Wäre der englische Vorschlag akzeptiert worden, wäre manches besser gelaufen. Also wäre manches Problem nicht in dem Nachkriegswährungssystem verankert worden. Aber das wäre ein Thema für sich. So wurde jedenfalls beschlossen, nach dem Krieg sollen die Währungen der Mitgliedsländer dieses Systems sollen mit festen Wechselkursen aufeinander bezogen werden. Das ist eigentlich wünschenswert, damit es da nicht immer schwankt. Die Frage ist nur, reicht da ein Beschluss, dass man die Wechselkurse festsetzt, auch wenn sich die Bestimmungsgründe von Wechselkursen, also würden sie frei sich einspielen, im Laufe von Jahren und Jahrzehnten ja verändern können und auch verändert haben. Was bringt es dann, wenn man die Wechselkurse festgesetzt hat? Also meinetwegen, damals, nachdem Deutschland auch mit der D-Mark später in den 50er Jahren dem Abkommen beigetreten ist, gab es das Verhältnis Wechselkurs 4 D-Mark zu einem Dollar. Nehmen wir mal an, das hat am Anfang bei Einführung dieser Wechselkursrelation gestimmt. Also meinetwegen entsprach auch den unterschiedlichen Kaufkräften der Währungseinheiten. Wenn sich das aber verändert im Laufe der Jahre, was dann? Und es hat sich verändert und es hat sich alle Male verändert, als die USA in den 60er Jahren dann und wesentlich im Zusammenhang mit der Finanzierung des Vietnamkrieges und auch wieder mit Fed und mit Geschäftsbankensystem den Geldhahn im Übermaß aufgedreht haben. Die haben also Geldschöpfung auch mal wieder auf Teufel komm raus betrieben. Und damit lassen sich natürlich von staatlicher Seite dann auch Rüstungsaufträge finanzieren und so weiter. Und mit diesem zusätzlich gedruckten Geld schwappt natürlich vieles auch über, meinetwegen nach Deutschland. Es wird ja dann einfach leichter, dann in Deutschland zu kaufen. Also Güter und Dienstleistungen, bleiben wir erstmal dabei. Und wenn das aber jetzt immer weitergeht, dann fragen die Amerikaner in Deutschland mehr nach, als umgekehrt die Deutschen aus den USA beziehen. Zumal in den USA die Preise dann hochgehen werden, also eine Inflation in der Realwirtschaft. Dann wird es sehr wenig attraktiv aus deutscher Sicht, nun ausgerechnet aus den USA zu importieren. Dann importiert man aus dritten, vierten, fünften Ländern. Also gab es dann ein Ungleichgewicht. Es wurde aus Sicht der USA, sie haben immer mehr aus anderen Ländern bezogen, immer weniger an andere Länder geliefert, weil die das auch gar nicht mehr haben wollten. Sie kamen in ein Zahlungsbilanzdefizit. Und die Dollars, die sie geschöpft haben, schwappten nun aus und hätten eigentlich zu einer Abwertung des Dollars führen müssen. Sagen wir mal grob über den Daumen gepeilt, hätte der Dollar allmählich sich im Außenwert halbieren müssen. Aber genau das war im Bretton Woods System nicht vorgesehen, sondern er sollte ja festgelegt bleiben, auf 4:1, anstatt auf 2:1 dann abzurutschen. Ja, aber zu 4:1 wollte keiner diese Dollar haben oder kaum jemand. Und da war eine geniale Regelung im Bretton Woods Abkommen drin. Diese überschwappenden Dollar mussten von anderen Zentralbanken, also in dem Beispiel von der Deutschen Bundesbank damals, mussten die abgeschöpft werden von den Devisenmärkten. Ähnlich übrigens wie bei überhöhten Agrarpreisen, also bei den Agrarsubventionen, die Bauern ja dann viel mehr produziert haben, als zu den Preisen nachgefragt wurde. Und dann musste der Staat die Agrarüberschüsse abschöpfen zu überhöhten Preisen. Das war ein jahrzehntelanges Problem in den Agrarsubventionen. So gab es hier eine Subventionierung, wenn man so will, des US-amerikanischen Dollars. Der musste abgeschöpft werden, sodass die viel zu geringe Nachfrage nach ihm aufgestockt wurde, bis zu dem Niveau, wo es dann mit diesem Kurs 4:1 stimmte.
Also abgeschöpft heißt, die Deutsche Nationalbank oder
Deutsche Bundesbank,
Deutsche Bundesbank musste diese Dollar für D-Mark kaufen?
Ja. Jetzt kann man wieder fragen, wo hatte denn die Deutsche Bundesbank die D-Mark her? Ja, sie ist ja die Institution gewesen, die die D-Mark geschöpft hat. Also, wenn sie es jetzt nicht von anderen Verwendungen abgezogen hat, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, hat sie zusätzlich diese D-Mark schöpfen müssen. Das heißt, sie wurde praktisch gezwungen von den USA und deren Geldhahn aufdrehen, dass sie ihrerseits zum Abschöpfen der Dollar den D-Mark-Geldhahn aufdrehen musste. Das war, also das habe ich in dem Buch Der Nebel um das Geld sehr ausführlich abgeleitet und auch in manchen Videos im Internet, in welchem Dilemma die Deutsche Bundesbank war. Hätte sie gegengesteuert und Geld aus dem deutschen Kreislauf abgezogen, hätte sie die Konjunktur hier abgewürgt. Hätte sie nicht gegengesteuert, schwappt die Inflation von außen hier rein. Das nannte man importierte Inflation. Ein völlig irreführender Begriff, weil importieren tut man normalerweise nur etwas, was man importieren möchte. Hier ist es aber reingedrückt worden. Und hatte die Konsequenz, dass sich in den Kassen der Deutschen Bundesbank die abgeschöpften Dollar ansammelten. Die hießen Dollarreserven. Ja, aber Reserven wofür denn eigentlich? Für welche Eventualfälle? Reserven sollten ja eigentlich diesen Charakter haben. Ja, die wuchsen immer weiter an. Und das war ja im Grunde schon auch vorhersehbar, dass so etwas Ähnliches mal eintreten könnte. Und dafür war scheinbar Sorge getragen im Bretton Woods Abkommen, weil es garantiert war, wenn ihr Dollarreserven ansammelt, dann könnt ihr die jederzeit, und zwar auch in voller Höhe, bei den USA einlösen in Gold. Zu einem festgelegten Gold-Dollar-Verhältnis. Das schien ja eine hinreichende Garantie zu sein dafür, dass die USA den Geldhahn nicht beliebig und grenzenlos aufdrehen. Und darauf haben sich die Mitgliedstaaten dann auch eingelassen. Mir kommt es schon gerade hoch bei dem Thema. Es ist wirklich unglaublich. Haben sich darauf eingelassen. Ja, und jetzt ist die Frage, wer hat denn davon Gebrauch gemacht jemals, von dieser Goldeinlösegarantie des Dollar? Das hat kaum eine andere Zentralbank getan. Und irgendwo, dann unter Staatspräsident de Gaulle, Ende der 60er Jahre, das war 69, wenn ich mich recht erinnere, hat der ja eine eigene Politik betreiben wollen, Abnabelung von der Vormachtstellung der USA, und hat die USA an diesem empfindlichen Punkt getroffen, nämlich darauf zu bestehen, die französischen Goldreserven vollständig in vollständig in Gold einzufordern und dieses Gold auch bitteschön gleich abzutransportieren oder abzuholen mit Kriegsschiffen und das Gold nach Frankreich zu bringen. Das hat de Gaulle durchgesetzt. Das war für die Amerikaner eine Provokation, eine Herausforderung sondergleichen. Und sie haben gezittert und gebebt, dass dieses Beispiel Schule machen könnte. Und es gab damals in den 60er Jahren den Bundesbankpräsidenten Blessing, der natürlich diese Problematik sehr genau auch gesehen hat und auch den Druck der USA offenbar zu spüren bekommen hatte. Macht ihr bloß nicht was Ähnliches wie Frankreich, sondern versprecht uns, dass ihr auf die Goldvorräte, also dass ihr die Dollars nicht in Gold einlösen werdet. Und das hat Blessing getan in einem geheimen Brief, das ist viele Jahre später erst bekannt geworden. Kurz vor seinem Tod hat er ein Interview im Spiegel damals gegeben. Spiegel war damals noch ein kritisches Blatt. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Wo er nur noch, also nach meiner Einschätzung, Propagandamedium geworden ist. Im Großen und Ganzen. Damals jedenfalls wurde das noch kritisch aufgearbeitet. Man findet den Blessing-Brief auch im Internet. Höchst interessant, eine Unterwerfungserklärung, kann man sagen. Eine Garantie von Blessing, dass Deutschland, und in dem Fall dann die Deutsche Bundesbank, den Anspruch auf Einlösung in Gold also die Dollarreserven in Gold einlösen, diesen Anspruch nicht geltend machen wird. Das ist bis heute nicht widerrufen. Man fragt sich, gilt das immer noch? Was ist überhaupt mit den deutschen Goldreserven, die aus anderen Gründen mal eingelagert worden sind in den USA? 50% der deutschen Goldreserven sind nicht etwa in Deutschland, wo sie hingehören, meinetwegen nach Frankfurt, zur Deutschen Bundesbank, eingelagert, und etwa 50% lagern in den USA. Über 10%, ich glaube 12% in Großbritannien, in London, 10% oder in der Größenordnung in Frankreich, in Paris. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig und fragwürdig. Was hat denn deutsches Gold zu suchen in London, in Paris und in New York oder in Fort Knox vielleicht, da diesem angeblich sichersten Tresor der Welt? Diese Fragen sind jahrzehntelang nicht gestellt worden und sie sind jetzt mehr und mehr gestellt worden. Wir möchten bitte wissen, was ist mit dem deutschen Gold? Und dann, wenn man in das Thema reingeht, da kann man nur noch den Kopf schütteln. Ich habe das in einem Video auch ein bisschen ausführlicher dargestellt. Das ist im Internet unter Die Neue Erde. Also das ist ein Internetforum, Die Neue Erde. Und der Titel heißt dort eigentlich nur zur Problematik des Geldsystems oder so ähnlich. Aber da ist die erste Stunde nur diesem Thema gewidmet. Also was ist eigentlich die Rolle des Goldes jetzt, auch des deutschen Goldes? Und die Deutsche Bundesbank hat sich gewunden, die Bank von England hat sich gewunden und so weiter. Die Amerikaner haben sich gewunden, die Begründung, warum das Gold dort ist und auch nicht so ohne weiteres wieder zurückgeführt werden kann. Die sind so absurd. Es wird immer deutlicher, wie absurd es ist. Lange Zeit hieß es, das war die Gefahr aus dem Osten und wenn die Russen mit ihren Panzern kommen, rollen sie hier nach Frankfurt und rauben gleich die deutschen Goldvorräte, so wie Hitler das seinerzeit gemacht hatte mit den Zentralbanken anderer Länder. So, und deswegen müssen die von Frankfurt weg und an sicherere Plätze. Aber dann kam ja nun der Zusammenbruch des Ostblocks und das Auseinanderbrechen. Und dann hätte ja mal nach und nach gefragt werden können, ist das jetzt noch zeitgemäß? Ich meine, mittlerweile wird Russland wieder zum Teufel aufgebaut und vielleicht sogar, um da wieder dran anknüpfen zu können, guck doch, die stehen doch schon wieder vor eurer Tür und dann ist das Gold hier bei uns, also in den USA, viel sicherer. Nur alle Versuche, mal eine Inventur machen zu lassen, bezüglich der Goldvorräte, ist alles abgewimmelt worden. Alle Versuche, das Gold zurückzuholen, sind im Grunde abgewimmelt worden oder mit einem lächerlichen Betrag nur bedient worden. Das Thema ist bis heute nicht ausgestanden. Es hieß mal, ja, ihr bekommt bis 2020 euer Gold und das sind logistische Probleme. Ja, aber offenbar so groß ist das Problem logistisch auch nicht, denn in der Ukraine mit dem Putsch, einen Tag nach dem Putsch, sind die ukrainischen Goldreserven abtransportiert worden, man kann auch sagen geraubt worden, von den USA. Da gab es keine logistischen Probleme. Und das sind solche Merkwürdigkeiten. Es sieht mehr und mehr so aus, und da ist ja vor allen Dingen der Peter Böhringer, B-O-E-H, ich glaube mit H. Böhringer, der hat da immer wieder nachgesetzt und nachgehakt. Und der Lars Schall, auch ein investigativer, kritischer Finanzjournalist, immer wieder nachgehakt. Es sieht so aus, als seien diese Goldvorräte, auch die deutschen, aber auch die von anderen Ländern, die in den USA gelagert sind, überhaupt nicht mehr da. Das wird dann spannend. Wo sind sie denn dann gelandet? In wessen Händen? Das sind jetzt erstmal noch Fragen, noch keine Antworten, aber unheimlich spannend. Da muss weiter nachgehakt werden. Ja, das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Also da braucht man keine Krimis mehr zu lesen. Das ist wirklich, James Bond ging ja auch hier um Fort Knox und Goldfinger. Ja. Nur das habe ich damals überhaupt nicht verstanden, was da für eine politische, währungspolitische und letztlich weltpolitische Brisanz da drin liegt in diesem Kapitel und in diesem Thema. Aber ich will zurückkommen auf diese Konstruktion des Bretton Woods Abkommens, diese feste Koppelung des Dollars an die D-Mark oder der D-Mark an den Dollar, die eigentlich immer unrealistischer wurde. Die Bundesbank musste immer mehr überschwappende Dollars abschöpfen. Ja, das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Und es war ja auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass dieses Beispiel mit Frankreich und de Gaulle übergreifen würde auf andere Länder. Das Vertrauen in die USA wurde mehr und mehr erschüttert, also währungspolitisch. Und hätten jetzt noch weitere Länder ihr Gold eingefordert, hätten die USA vor der ganzen Weltöffentlichkeit eigentlich ihren Bankrott, ihre Zahlungsunfähigkeit im Gold einräumen müssen und eingestehen müssen. Ja, was war das darauf folgende? Präsident Nixon hat 1971 in einer Fernseherklärung erklärt, nichts gibt's. Ich sage immer, deswegen hieß der Nixon. Nichts gibt's, jedenfalls nicht Dollar gegen Gold. Diese Bindung wird aufgekündigt, einseitig, vom Schuldner. Die USA haben sich einseitig einen Schuldenerlass erteilt. Das ist vorbildlich für alle anderen Schuldner. Nur wenn das andere Schuldner machen, geht es ihnen an den Kragen. Normalerweise fordern die Gläubiger und meistens mit Erbarmungslosigkeit und Unbarmherzigkeit ihre Forderungen ein. Und wenn die nicht geleistet werden, dann greift der Gläubiger zu auf das verpfändete Vermögen, also die sogenannte Kreditsicherheit, und und eignet sich dieses Vermögen an. Das heißt, der Schuldner fällt dann, wenn das Vermögen in Form des Hauses meinetwegen bestanden hat, und das wird dann zwangsversteigert, fällt der, hat kein Dach mehr über dem Kopf, ins Obdachlose. Wenn es ein Stück Land war, Boden, der verpfändet wurde für einen Kredit, dann fällt er ins Bodenlose. Also dramatische Folgen für die Schuldner. Und erst wenn bei dem Schuldner nichts mehr zu holen ist, dann wäre es ein Forderungsausfall für die Gläubiger. Und da haben wir ja gesehen, wenn das große Banken sind, sagen die nur, wir sind eigentlich, kommen wir jetzt ins Wackeln, aber wir dürfen gar nicht wackeln. Unsere Forderungen haben sich entwertet. Wir sind eigentlich dadurch in der Bilanz in die Miesen geraten. Das geht eigentlich in Bankrott. Interessant genug, dass da der Ausdruck Bank drin ist, Bankrott. Aber wir dürfen nicht in den Miesen landen. Wir dürfen nicht zusammenbrechen, weil wir dann so und so viele Kettenreaktionen auslösen. Also muss ein Bürger her, der unsere Verluste, unsere Forderungsausfälle abfedert. Und dieser Bürger ist dann der Staat, also jetzt hier in der Finanzkrise 2008 und folgende geworden. Und der Staat, wer ist das? Letztendlich sind das dann die steuerzahlenden Steuerzahler. Nicht alle Steuerpflichtigen zahlen die Steuer bekanntermaßen, Steuerflucht und so weiter, aber die, die es wirklich zahlen, die nicht dran vorbeikommen, die sind dann eigentlich die Lasten tragen. Staatsbürger heißen wohl so, weil sie letztlich für die Staatsschuld bürgen. Und dann kam ja später mit Zypern noch eine andere geniale Idee. Also wenn man nicht immer weiter dem Staat und den Staatsbürgern das auferlegen kann, dann legt man das eben auf den sogenannten Eigentümern oder Gläubigern der Bank. Okay, manche sind die Eigentümer, Aber der normale Bankkunde, der da sein Konto hat und damit über Zahlungen überweist, der findet sich auf einmal in der Rolle des Gläubigers der Bank wieder. Und dann hat man denen auch noch was weggenommen. Und das wird sich noch ausbreiten hier im Euroraum, dieses Modell. Das eine hieß Bailout, die Banken rausreißen aus ihrer Krise. Das andere, das also dann Anlasten den Bankgläubigern, das hat ja bis zum gewissen Grad noch eine Berechtigung, aber dann den Bankkunden anzulasten, das nennt man Bail-in. Also warum? Ja, irgendwie greift man denen dann in die Tasche. Und das sind alles solche Ungeheuerlichkeiten, die von der Politik her in Windeseile alles, auch von den Parlamenten unter diesem Zeitdruck durchgewunken worden sind. Warum? Weil es angeblich keine Alternativen gab. Ja, zurück zum Dollar. Also der Dollar, wie gesagt, 1971 haben sich die USA aus ihrer Schuld selber befreit, indem sie erklärt haben, wir lösen jetzt nicht mehr ein in Gold. Ja, das ist natürlich eine feine Sache, aber das kann sich nur ein Gläubiger, ein Schuldner leisten, der mächtig ist.
Der die stärkste Militärmacht
der Welt hat. Weil wer der dagegen aufmuckt, da zählt nicht mehr Recht und Gesetz, sondern dann zählt die rohe Gewalt. Aber trotzdem war dann natürlich das Renommee des US-Dollars sehr angeknackst. Und es ging ja dann auch, es mussten dann die Wechselkurse freigegeben werden. Die ließen sich beim besten Willen nicht mehr halten. Und das war dann 1973, da wurde also das System fester Wechselkurse beendet und an die Stelle trat das System flexibler Wechselkurse. Und dann setzten sich auch Kurse durch, ja, die bis dahin durch diese sogenannten Interventionen in den Devisenmarkt immer abgebremst und abgefedert worden waren. Also der Dollarkurs begab sich dann in einen Sinkflug. Und der ging immerhin sogar noch unter das Niveau von der Hälfte, also nicht auf 2 Mark, sondern 1,67 Mark war damals der Tiefpunkt. Und dann hätte man eigentlich meinen können, jetzt ist der Spuk vorbei. Also dieser Dollarspuk, dieses Privileg, dass die USA aus dem Nichts und dann eben mit Fed- und Geschäftsbankensystem aus dem Nichts Geld schöpfen konnten, letztendlich dann damit den Vietnamkrieg finanzieren konnten, den sie sonst überhaupt nicht hätten finanzieren können und schon gar nicht so lange. Den konnten sie noch länger rausziehen und zögern. All das war ja letztlich dann nur möglich, weil die Mitgliedstaaten diesen wertlosen Dollar abgeschöpft haben und den USA dafür wertvolle Güter und Dienstleistungen geliefert haben.
Was ist denn jetzt mit den Dollarreserven passiert danach? Also ist das einfach, bestehen die noch? Ist das einfach jetzt Giralgeld, was die Bundesbank hat, was aber keinen Wert hat? Oder was ist damit passiert?
Ja, die sind nicht mehr in Gold eingelöst worden und mit denen kann man natürlich, also kann die Bundesbank dann auch andere Geschäfte tätigen, aber der Dollar ging dann eben abwärts und das sind ja letztendlich Verluste.
Das ist entwertet also worden.
Bezogen auf die Gesamtwirtschaft. Wir kriegen die wertlosen Dollar, indem wir dann im Rest der Welt ja auch nicht mehr so viel kaufen können, wie das vorher mal den Anschein hatte. Und die USA haben im Gegenzug wertvolle Güter und Dienstleistungen über Jahrzehnte bezogen. Und da sind wir genau am Ausgangspunkt. Das ist die verdeckte Tributpflichtigkeit der anderen Länder. Und das hat ja Ron Paul in diesem Vortrag in dem Kongress damals auch so, also nur grob angedeutet. Aber dass die USA mit dem Instrument des Dollar, mit dem Instrument der Ankaufspflicht von amerikanischen Dollar, wenn die überschwappen, also mit dem Instrument des sogenannten Weltgeldes, haben die USA es jahrzehntelang hinbekommen, andere Staaten und dann eben auch mit dem Instrument internationaler Währungsorganisationen wie IWF und Weltbank, andere Staaten in den Zustand von Vasallen hineinzuversetzen und sie in dem Zustand zu halten, solange es nur geht. Vasallenstaaten, Tributpflichtigkeit, aber solange es geht und soweit es möglich ist, nicht in Form von offener Gewalt, wie im römischen Imperium, sondern in Form, ich nenne es mal, von struktureller Gewalt, auf ganz undurchsichtige, auf schwer durchschaubare Art, haben sie einfach Flöcke eingerammt. Wie gesagt, das ging 1944 los und hat ja ein paar Jahrzehnte gehalten. Obwohl in dieser Konstruktion eigentlich angelegt war, die Zuspitzung im Laufe von ein paar Jahrzehnten und das Auseinanderknallen. Das heißt, es war kein Modell auf Dauer. Es war vorher schon absehbar, dass das irgendwann mal nicht weitergehen würde, mit diesen Mitteln. Und wie gesagt, man hätte meinen können, ja, jetzt war es das mit dem unglaublichen Privileg des Dollar für die USA. Aber weit gefehlt. Die müssen wirklich gute Strategen haben und geniale Köpfe, in ihrem Interesse jedenfalls. Es trat an die Stelle und sicherlich nicht durch Zufall 1973 der sogenannte Petrodollar. Also 1973 war das Jahr der Ölkrise, OPEC. Auf einmal war da ein Kartell, die haben sich zusammengeschlossen, die erdölexportierenden Länder, und gesagt, wenn wir hier gemeinsam abgestimmt handeln, eben mit einem Kartell, dann können wir den Preis viel höher setzen und viel höher halten, weil die anderen Länder sind ja darauf angewiesen auf Rohöl. Die können nicht so schnell aussteigen und das durch anderes ersetzen. Also setzen wir den Preis hoch. Das war die berühmte Ölkrise damals. Ein großer Schrecken. Und es schien fast wie ein Angriff gegen die USA. Aber bei Betrachtung mit etwas Abstand und Rückschau stellt sich das für mich mittlerweile ganz anders dar. Denn mit der Ölkrise wurde auch verankert weltweit, dass Öllieferungen in Dollar berechnet werden, fakturiert werden, wird es genannt, also Rechnungen in Dollar ausgestellt werden. Und von den Ländern, die Öl importieren, müssen die Ölimporte in Dollar bezahlt werden. In Dollar, also auch für Deutschland damals, die konnten nicht Öllieferungen aus Saudi-Arabien oder aus dem Irak oder sonst woher in D-Mark bezahlen, sondern sie mussten jetzt von neuem Dollars nachfragen, aber aus anderen Gründen als die Jahrzehnte vorher. Das ist der Petrodollar, Petroleumdollar. Die Anbindung von Dollar-Lieferungen an von Rohöllieferungen an Dollar, ja, Petrodollar. Also ein neues Instrument, wo weltweit die Nachfrage nach Dollar auf andere Weise in die Höhe getrieben wurde. Und siehe da, der freigegebene Wechselkurs vom Dollar stieg tatsächlich wieder an. Und auf ein Niveau, was weit höher ist und geblieben ist, über neue Jahrzehnte, als es der Fall gewesen wäre ohne diesen Petrodollar.
Und es ist ja auch auf andere Rohstoffe ausgedehnt worden.
Das ist dann, weil es sich so bewährt hat, auf viele andere Rohstoffe ausgedehnt worden, Rohstoffbörsen. Ja, da wurde wie selbstverständlich dann auch in Dollar abgerechnet und bezahlt. Also ein permanentes Hochstützen des US-Dollar durch diese Rolle des Petrodollar. Und dieser dadurch wieder überbewertete Dollar, sagen wir mal, er ist wieder auf das Doppelte überbewertet worden, hat eben ermöglicht, für die USA im Rest der Welt zum halben Preis einzukaufen. Ja, denn dieser überbewertete Dollar, wenn die den dann in Euro eingetauscht haben, in Yen und sonst was, dann kriegen sie dort ja mehr als eigentlich angebracht wäre. In China, ja, konnten sie dadurch billig einkaufen. Und manche Länder waren dann auch froh, wie China etwa, auf die Art und Weise also hohe Exporte zu haben. Vielfach freut man sich dann auch noch, dass man Exportüberschüsse erzielt. Aber gesamtwirtschaftlich betrachtet ist das ja irgendwie ein bisschen komisch. Eine Volkswirtschaft produziert und gibt immer mehr ab, als sie umgekehrt bekommt. Das war dieser Tribut, der jahrzehntelang floss an die USA. Genial.
Ja, und da kommt dann noch hinzu, dass wenn mal einzelne Länder versucht haben, da auszusteigen, dann gab es auf einmal Krieg gegen die Länder, offiziell aus ganz anderen Gründen.
Ja, da sind wir jetzt bei dem Zusammenhang, also dass das nicht auf ökonomischer Ebene bleibt. Das geht über in Politik und sogar in Kriege. Ein Beispiel dafür ist der Irak gewesen unter Saddam Hussein. Der Irak war drauf und dran, sich vom Petrodollar abzukoppeln und stattdessen, also von den anderen Ländern außer den USA, eben andere Währungen, zum Beispiel Euro, zum Beispiel Yen und Yuan in China und was es nicht alles gibt, dann auch anzunehmen. Und das war der Anfang, ja, eines für die USA gefährlichen Prozesses, weil da kam diese Stellung des Petrodollar ins Wanken. Ich sehe den Irakkrieg, der dann ja losgetreten wurde unter völlig fadenscheinigen Vorwänden, sehe ich nicht im Zusammenhang damit, dass man den Zugriff auf die irakischen Ölquellen sich sichern wollte, sondern dass man gesehen hat, wenn das Schule macht, also das Aussteigen aus dem Petrodollar, dann bricht dieses Privileg der USA und des Dollar weg. Und dann müssen die USA mehr und mehr von dem, was sie jetzt aus dem Rest der Welt importiert haben, wieder selber produzieren. Ihre Produktionsstruktur ist ja bei der Gelegenheit in den USA immer mehr zurückgefahren worden. Die Infrastruktur immer maroder geworden. Sie haben sich daran gewöhnt, dass sie billig importieren können. Sie haben sich daran gewöhnt, dass Geld vermehrt wird, jetzt nochmal an den anderen Aspekt, an die spekulativen Finanzmärkten. Also mit all den Hedgefonds und Großbanken und so. Sie sind immer weniger daran gewöhnt, an das, was früher mal die USA ausgemacht hat, nämlich eine produktive Wirtschaft zu sein. Der produktive Bereich ist immer mehr verkümmert und solche Städte wie Detroit etwa, das war ja mal hier Automobilproduktionszentrum, sind da vollkommen zerfallen. Da könnte man sagen, das ist eine strukturelle Krise, nur diese Branche hat es getroffen. Nein, es gibt aber in vielen anderen Bereichen ein Wegbrechen der Produktionsstruktur und der Infrastruktur. Also die USA sind ökonomisch so auf dem Abwärtsweg, nur haben sie das übertüncht und überspielen können mit immer mehr Tribut aus dem Rest der Welt und immer mehr Finanzgeschäften an den Finanzmärkten. Aber diese Phase, die geht wohl vorbei. Und Saddam Hussein hat sozusagen die Ouvertüre dazu eingeleitet. Und während er ja vorher von den USA erst aufgebaut worden war, auch in dem Krieg gegen Khomeini im Iran und gegen das Mullah-Regime dort, sie hatten ja jahrelang furchtbaren Krieg, die zwei Länder gegeneinander, da war ja der Saddam Hussein gut genug für die Amerikaner. Aber später, als er aus dem Petrodollar aussteigen wollte, da war der Spaß vorbei, also in Anführungsstrichen. Und da sind sie erbarmungslos zu Felde gezogen und haben ja da einen Krieg losgetreten in Irak, der furchtbares Chaos hinterlassen hat, dessen Folgen wir gerade in den Tagen ja nochmal auf dramatische Art und Weise hier vorgeführt bekommen. Also aus dem völligen Zerfall des Staates, der ja unter Saddam Hussein mindestens noch einigermaßen funktioniert hat, wenn auch der kein demokratischer Engel gewesen ist. Ja, es war ein harter Bursche. Aber so ein Chaos wie nach und durch den Irakkrieg und nach dem Irakkrieg hat es unter Saddam Hussein nicht gegeben. Und das war der Beginn aber eines Infragestellens, eines Aussteigens aus dem Petrodollar. Der nächste Schritt oder einer der nächsten Schritte war Libyen unter Gaddafi. Gaddafi hatte man ja mittlerweile auch mehr und mehr akzeptiert international und hoffähig gemacht, nachdem er vorher da als Sympathisant und Unterstützer von Terrorismus eingestuft wurde und wohl auch gewesen ist. Aber dann war er ja hoffähig gemacht worden. Und dann fing Gaddafi an, aus dem Petrodollar auszusteigen und das libysche Geldsystem auf eine andere Grundlage zu stellen, also in Richtung des Anknüpfens an Gold, was übrigens nicht meine Idealvorstellung ist, aber das ist ein Thema für sich. Immerhin, er hat den nächsten Schritt getan, abkoppeln vom Petrodollar, und dann ging das ganz schnell, dass aus Gaddafi der reine Teufel gemacht wurde. Und dann wurde ein Land, was also unter Gaddafi auf erstaunlich vielen Gebieten ganz Ungewöhnliches aufgebaut hatte, also ungewöhnlich für Afrika und auch für Nordafrika, im Bereich von Bildung, die kostenlos war, im Bereich von Infrastruktur, riesen Wasserprojekte und Bewässerungsprojekte, im Bereich von Frauenrechten, die ungewöhnlich für diese Kulturkreise dort ungewöhnliche Rechte hatten, im Bereich von Gesundheitswesen, Ernährung und so weiter. Das war vorbildlich auf vielen Gebieten. Und es war noch nicht mal mit IWF-Krediten finanziert, weil Libyen über die Öllieferung genügend Devisen reinbekommen hatte. Hat sich also auch aus der Abhängigkeit vom IWF gelöst. Ja, der Druck, den der IWF sonst auf Schuldnerländer ausübt, das funktionierte nicht bei Gaddafi. Und all das waren Todsünden in Anführungsstrichen. Aus der Interessenlage dieser Sicht, die ich vorhin erläutert habe. Und dann ging es ruckzuck. Ja, auf einmal musste da der Krieg losgetreten werden. Und ja, der Rest ist ja bekannt. Gaddafi auf brutale Weise umgebracht. Und auch dort aus relativ geordneten Strukturen, also dieses Staatsgebildes, ist das reine Chaos entstanden und geschürt worden. Und all das, was sich dann aus Libyen hier in alle Himmelsrichtungen verstreute und auch mit Waffen und so weiter, tauchte ja dann anderswo auf, in Mali zum Beispiel und so weiter. Und jetzt tauchte auf einmal hier ISIS auf, diese Terrorband. Von wem haben die denn die Waffen? Von wem haben die denn das Geld? Das ist alles aus diesem chaotischen Hintergrund heraus möglich gewesen. Und eskaliert ja von Tag zu Tag in dramatischerer Weise. Da sind für mich unverkennbar Zusammenhänge. Gaddafi musste aus US-Interessenlage abgestraft werden für den Versuch, sich zu lösen aus dem Petrodollar. Und dafür gibt es eben auch ideologische Vorarbeiter für solches Einschreiten. Da habe ich hier mal das Buch von dem Obergeostrategen in den USA, Zbigniew Brzezinski. Hier heißt der Titel Die einzige Weltmacht, also die verblieben ist nach dem Zerfall der Sowjetunion. Im Englischen ist der Titel eigentlich noch klarer, der heißt nämlich The Grand Chessboard, das große Schachbrett. Und so sieht Brzezinski die Erde, also als Globus, wie ein Schachbrett. Und ganze Länder und Völker sieht er so und fordert auch, dass sie so behandelt werden wie Schachfiguren. Aus dem Schachspiel weiß man, da gibt es ja mal dies und jenes Bauernopfer, also bestimmte Figuren kann man nicht halten, um dann andere, meinetwegen ja, die Dame oder dann den König zu schützen und so weiter. Also hier gilt es dann im übertragenen Sinn, ganze Länder zu opfern auf diesem Schachbrett und strategisch vorzugehen. Und er schreibt auch ganz ungeniert und unverblümt, dass zum Beispiel das ganze System nach Bretton Woods mit den Institutionen IWF und Weltbank, mit der also mit den festen Wechselkursen zwischen den Währungen und so weiter, dass all das ganz bewusst geschaffen worden wäre, um zum Beispiel die europäischen Länder als Vasallenstaaten zu halten. Das ist bei ihm nicht Kritik, sondern sagt er, das ist der Sinn und Zweck davon gewesen, und da ist er auf einmal mal sehr ehrlich. Und so soll es auch bleiben. Und wenn jetzt nach Zusammenbruch und Auseinanderfallen der Sowjetunion irgendwo in der Welt neue Großmächte oder Blöcke entstehen sollten, die der einzig verbliebenen Weltmacht USA gefährlich werden könnten, also ökonomisch und politisch und dann womöglich auch militärisch, dann muss alles getan werden, um dort Zwietracht zu sehen, um dort Konflikte hineinzutragen und diese Länder und Völker gegeneinander zu treiben, damit sie sich darin kräftemäßig verzehren und bloß nicht eine neue Weltmacht als Konkurrenz für die USA und die damit verbundenen Interessen heranwächst. Das ist so deutlich in diesem Text formuliert, in diesem Buch formuliert. Das ist allerdings schon ein paar Jahrzehnte her, der war ja schon hier zugange unter Präsident Jimmy Carter als dessen Sicherheitsberater. Ansonsten hat er sich politisch gar nicht im Vordergrund gezeigt. Er ist mehr im Hintergrund der Oberstratege geblieben. Hat eine Professur lange Zeit gehabt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er sie immer noch hat. Ist bei Obama auch im Beraterteam mit drin. Hat sich jetzt auch zur Ukraine-Krise ganz ähnlich entsprechend seiner Geostrategie geäußert. Es ist ein Kriegstreiber sondergleichen von wirklich hartgesottener Art. Man kann sich sowas nicht vorstellen, dass solche Gedankengebäude ausgebrütet werden und dann in reale Politik und in Kriege umgesetzt werden und in Regime Change, also systematisch Regime kippen mit inszenierten Revolutionen, wie es ja in der Ukraine dann auch losgetreten wurde mit der Orangen Revolution, wie es in Nordafrika in den sogenannten arabischen Frühling losgetreten wurde, aus dem eine arabische Hölle geworden ist im Großen und Ganzen. Das sind alles Umsetzungen von Geostrategie à la Brzezinski und einiger anderer Geostrategen. Ich will einen noch nennen, der ist bisher noch nicht so bekannt geworden. Der heißt Thomas Barnett. Thomas Barnett. Und der hat etliche Bücher veröffentlicht und eins heißt The Blueprint for Action. Also Blaupause für Aktion. Ja, hört sich ja wunderbar an. Aber was sind das für Aktionen? Das sind Aktionen gegenüber Ländern und Völkern, die sich dieser Geostrategie der US-amerikanischen und von entsprechenden Finanzinteressen getragenen Strategie widersetzen, querstellen, nicht sich dem unterwerfen. Und der Thomas Barnett hat dann Formulierungen in seinem Buch drin, wer sich dort querstellt, der ist zu eliminieren. Also nicht nur bezogen auf einzelne Personen, sondern auf ganze Bevölkerungen. Das ist unglaublich. Ein österreichischer Historiker, der Richard Mehlisch, hat das in einem Interview mit Michael Vogt im Internet mal ausführlich dargelegt. Er hat sich intensiv und gründlich mit diesem Thomas Barnett und seiner Rolle in dieser Gruppe der Geostrategen da beschäftigt. Und er hat das so klar rausgearbeitet, wes finsteren Geistes Kind dieser Geostratege ist. Und das ist ganz auf der Linie dessen, was eben nach dieser Blaupause, ja, nach dieser Skizzierung, nach diesem Entwurf, dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt wird. Bis heute. Und für mich ist die Ukraine und das Geschehen jetzt in diesem Jahr, ja vor allen Dingen die Zuspitzung in diesem Jahr, ist ein Teil dieses viel umfassenderen Geschehens. Und die Verteufelung von Russland, von Putin, wo ja beschämenderweise die meisten unserer Medien sich voll haben gleichschalten lassen und eine Kriegshetze und Kriegspropaganda sondergleichen hier betrieben haben. Das alles ist für mich in dem größeren Zusammenhang eher verständlich. Und warum es sich gegen Russland wendet? Russland ist ein weiteres Land, was aus dem Petrodollar aussteigt. Russland hat sich auf den Weg gemacht, erstmal mit der Petersburger Börse, dort auch Rohstoffe nicht mehr in Dollar abzurechnen und zu bezahlen oder bezahlen zu lassen, sondern in den jeweils anderen Währungen. Russland, also jetzt unter Putin, ist dazu übergegangen, sich mehr zu orientieren und zu kooperieren, auch langfristig mit China. Darüber hinaus im Zusammenhang mit den sogenannten BRICS-Staaten, also da ist China ja nur ein Land davon. Die anderen sind Brasilien, R für Russland, I für Indien, C für China und S für Südafrika. Diese Staaten haben sich zusammengeschlossen und haben schon verschiedene Konferenzen abgehalten, wo sie Schritt für Schritt sich rauslösen aus diesem Eingebundensein, was jahrzehntelang der Fall war, in dieses Weltfinanzsystem und in den Petrodollar und so weiter. Sie sind dabei, auch eine Entwicklungsbank zu gründen, also anstelle der Weltbank. Die Weltbank ist auch sehr kritisch zu betrachten, die hat sich immer als großartiger Helfer aufgespielt und ausgegeben für Länder der Dritten Welt insbesondere. Aber viele Projekte der Weltbank haben diese Länder in furchtbare Verschuldung getrieben, in Überschuldung getrieben. Und dann hat man sie voll im Griff gehabt und hat sie immer noch voll im Griff. Und deswegen ist es ganz wichtig, Entwicklungskredite, also für Infrastrukturinvestitionen, nicht über weitere Verschuldung bei der Weltbank oder beim IWF zu finanzieren, sondern sich davon unabhängig zu machen und eigene Finanzinstitutionen zu gründen. Und das ist auf den Weg gebracht worden und das wird ausgebaut werden mit den BRICS-Staaten. Ein weiterer Mosaikstein, ganz aktuell, ist, dass Argentinien zum wiederholten Male jetzt wieder, also nach dem Staatsbankrott 2001, jetzt wieder in ein Staatsbankrott geraten ist. Und das ist so unglaublich, nicht aus eigenem Verschulden, sondern die haben damals mit den Gläubigern ausgehandelt einen Schuldenerlass, einen Schuldenschnitt, oder wie das immer genannt wird. Und die meisten Gläubiger hatten sich dann bereit erklärt, auf ihre Forderungen in erheblichem Maße zu verzichten und nur noch so und so viel Prozent zu erwarten und zu fordern. Nur eine kleine Zahl von Gläubigern hat sich an dieser Einigung nicht beteiligt. Und jetzt sind ja viele Jahre ins Land gegangen, also 13 Jahre seit 2001. Und ein amerikanischer Multimilliardär, Paul Singer und Eigentümer zweier großer Hedgefonds, hat seinerzeit diese dann ja runtergestuften argentinischen Staatsanleihen zu einem Spottpreis, also für ein Appel und ein Ei, massenweise aufgekauft und hat gesagt, jetzt warten wir mal ein paar Jahre und dann machen wir unsere Forderungen geltend, denn wir haben uns nicht an dem Schuldenerlass beteiligt, also fordern wir jetzt 100%. Also Sie haben vielleicht die Aktie, die Staatsanleihen für 10% gekauft und jetzt fordern Sie 100% des Nennwertes von Argentinien und sind damit in USA vor Gericht gezogen, nicht von Internationales, in den USA vor ein Gericht und ein 84-jähriger, glaube ich, Richter hat dann entschieden, ja, Sie haben Recht. Und es ist dann noch eine Instanz höher gegangen, hat auch wieder Recht bekommen. Ja, dieser Hedgefonds kann 100% der Forderungen geltend machen. Und alleine wenn das geschieht, wenn Argentinien die Summe aufbringen müsste, wäre überhaupt nichts mehr da für Bildung, für Gesundheit, für Soziales, ansonsten um Infrastruktur. Das Land würde vollkommen ruiniert. Und das fordert dieser Hedgefonds-Eigentümer und kriegt davon in den USA Recht. Die USA richten über ein ganzes Volk. Man kann sagen, sie sprechen die Hinrichtung eines ganzen Volkes aus.
Ja, muss Argentinien das dann anerkennen?
Ja. Normalerweise wird das jetzt gefordert. Und da sind wir wieder bei der Militärmacht und dem politischen Druck von Seiten der USA und auch anderer internationaler Gläubiger, die nun Angst haben, dass ihnen da auch was entgehen könnte. Aber interessant ist, Argentinien steht auf. Die gehen nicht in die Knie. Die stehen auf und sagen, erst das Volk und dann irgendwann mal die Gläubiger und die anderen haben sich ja schon damit abgefunden. Wir akzeptieren ein Urteil eines US-amerikanischen Gerichtes nicht. Es geht das Interesse der Bevölkerung vor. Und das ist ein Riesenschritt, der ist hier kaum in seiner Bedeutung diskutiert worden in den Medien, weil die Argentinier Rückendeckung bekommen in diesem Konflikt von vielen Ländern in Südamerika, in Mittelamerika, auch von den BRICS-Staaten ansonsten. Es sieht so aus, als wird mehr und mehr klare Position betrieben, bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist mal Schluss und aus mit eurer Hegemonialpolitik, die auf Kosten des Restes der Welt hier mit aller Gewalt durchgezogen wurde und weiter durchgezogen werden will und soll. Wir stellen uns dagegen. Das wird höchst interessant werden, wie die Entwicklung weitergehen wird. Ja, was die Ukraine anlangt, ich meine, der Ablauf ist ja jetzt vielen doch schon einigermaßen bekannt, die sich im Internet umgeguckt haben. Unsere Medien haben es ja wirklich wie gleichgeschaltet dargestellt, als wäre es eine friedliche Revolution gewesen, schon diese Orange Revolution vor ein paar Jahren, die bereits war vom Westen her eingefädelt worden. Dann höchst fragwürdige Figuren da hochgespült worden, wie die Julia Timoschenko, die ihr Volk auch ausgeplündert hat. Auch der Janukowitsch war nun nicht der reine Heilige, aber immerhin ist er demokratisch gewählt worden. Und gut, da gab es eben manchen Unmut in der Bevölkerung. Viele haben sich gesehnt nach westlichen Konsumstandards, nach westlichen Freiheiten und so weiter. Aber da war auch viel Vorarbeit geleistet worden. Ich glaube, da waren 2200 Nichtregierungsorganisationen aus dem Westen in die Ukraine reingebracht und, wenn man so will, reingeschleust worden, die schon mal ideologisch die Bevölkerung drauf einstimmen sollten, dass sie sich eben vom Osten abwenden sollten, also Anlehnung an Russland, und mehr westlich orientieren sollten, EU und dann vielleicht irgendwann mal NATO und so. Da sind sicher viele Menschen dann auch auf den Maidan gegangen mit dieser Sehnsucht nach mehr Demokratie, mehr Freiheit, mehr Lebensstandard, Konsum und dergleichen. Das Ganze spitzte sich ja dramatisch zu, als ein lange vorbereitetes und ausgehandeltes und auch in Paragraphen schon umgesetztes Abkommen zwischen der Ukraine und der EU dann zur Unterzeichnung vorlag. Und das sogenannte Assoziierungsabkommen, also dass die Ukraine sich anlehnen sollte an die EU. Und das ist ja nun bekanntermaßen westliche Ausrichtung. Und im letzten Moment, und das kann man dem Janukowitsch vielleicht anlasten, dass er es so weit hat kommen lassen, im letzten Moment hat er die Notbremse gezogen, als sie auf einer Konferenz zusammenkamen und da lagen die Verträge schon unterschriftsreif vor und er hätte nur noch seinen Friedrich Wilhelm darunter setzen müssen. Und da hat er zur Überraschung und zum Entsetzen der anderen dort Anwesenden, natürlich dann der ganzen EU-Öffentlichkeit oder auch der Weltöffentlichkeit, zum Entsetzen hat er gesagt, nein. Also das geht jetzt zu weit. Wir haben uns das nochmal überlegt. Die Assoziierung an die EU bringt für die Ukraine so viele problematische Folgewirkungen mit sich. Es müsste sich dann auch mehr und mehr lösen aus seinen östlichen Ausrichtungen. Es war nicht sowohl als auch, sowohl EU wie auch Russland und China und so weiter. Sondern es war zugespitzt auf ein Entweder-Oder. Wenn die Ukraine den Assoziierungsvertrag unterschreibt, dann heißt das nicht gleichzeitig hier Freihandelszone mit Russland und anderen Ländern und so weiter und so fort. Und in diesem Entweder-Oder hat Janukowitsch und sicherlich auch mit einigem Nachdruck von Seiten der Sowjetunion und von Putin gesehen, das kannst du nicht machen. Er hat es verweigert, die Unterschrift, und ein, zwei, drei Tage später ging das los mit den Massenkundgebungen auf dem Maidan. Wir wollen also hier uns anlehnen am Westen und Janukowitsch muss abtreten. Und das zog sich ja sonst wie lange hin. Viele, auch aus Deutschland, haben da mitgeholfen, diesen Aufruhr sozusagen mit zu entfachen und zu unterstützen und dann so eine Kultfigur aufzubauen wie den Vitali Klitschko als vermeintlich baldigen Führer der Ukraine. Der war gefördert hier von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung über Jahre lang, alles finanziert, ideologisch geschult, für diese Aufgabe vorbereitet. Und deswegen sind da sehr viele Hände auch mit drinnen aus Deutschland. Auch sehr viel Geld ist geflossen. Noch mehr Geld ist geflossen aus den USA. 5 Milliarden Dollar sind reingesteckt worden in die ideologische Vorarbeit dieser Revolution. Das hat ja diese Staatssekretärin im Außenministerium der USA mal öffentlich bekannt. Ja, diese Nuland, Victoria Nuland, die bekannt geworden ist mit dem Spruch Fuck the EU, also, naja. Die haben die Fäden gezogen, ganz stark, für das Geschehen auf dem Maidan. Und die Sicherheitskräfte von Janukowitsch haben sich ja viele Tage dort erstaunlicherweise zurückgehalten. Sie haben nicht irgendwie Öl ins Feuer gegossen. Sie haben nicht Gewalt eskaliert. Sie haben nicht geprügelt und nicht gar geschossen, sondern sie standen in mehreren Reihen und mit ihren Schutzschilden und mit ihren Helmen und so weiter und haben sich das alles noch gefallen lassen, was dann von gewalttätigen Teilen der Maidan-Bewegung inszeniert worden ist. die sich dann darunter gemischt haben, die nichts zu tun gehabt haben mit den friedlichen Demonstranten, sondern die faschistischen Hintergrund hatten, die sich ausdrücklich bezogen auf einen Faschisten aus der Hitlerzeit, einen Kollaborateur mit dem Hitlerregime damals, dem Bandera, und eine Partei, die später und bis heute sich Svoboda-Partei nennt, die beziehen sich auf diesen Bandera und tragen auch Symbole des Nationalsozialismus in aller Öffentlichkeit und stellen heute schon wieder Forderungen auf. Also damals haben sie sich an Massenmorden aktiv beteiligt in Kollaboration mit den Nazis, gegen Juden, gegen Russen und einige andere. Und propagieren jetzt schon wieder solche menschenverachtenden Parolen und haben dort unglaublich Öl ins Feuer gegossen. Sie haben gezielt diese Maidan-Demonstrationen, die friedlich begonnen haben, in ein Inferno verwandelt. Ich habe die Bilder damals im Internet in real time auch verfolgt. Der Maidan stand ja nur noch in Flammen, wo sie diese Autoreifen massenweise angesteckt haben. Es qualmte, man sah fast nur noch Flammen. Das war wie eine Originalübertragung aus der Hölle, so ungefähr. Und dann haben sie die Sicherheitskräfte aktiv angegriffen. Mit Pflastersteinen, mit Eisenstangen, mit Tränengas, auch so einen Sachen. Mit was es nur verfügbar war, und später dann sogar sind an dem 22. oder was, der 21. Februar, sind ja diese Schüsse gefallen auf dem Maidan, wo es an die 100 Opfer gegeben hat. Das ist alles dem Janukowitsch angelastet worden. Aber dessen Sicherheitskräfte haben ruhig gehalten. Sie haben sich alles über sich ergehen lassen. Sie haben sich anstecken lassen, also in Flammen sogar mit Molotow-Cocktails. Die Schüsse sind von anderen Kräften abgegeben worden. Und zwar blindlings, sowohl in die Reihen der Sicherheitskräfte wie in die Reihen der Demonstranten. Es ging nur darum, ein schreckliches Inferno zu schaffen und das fälschlicherweise dem Janukowitsch anzulasten. Der ja dann ruckzuck am 22. September, da wo sie das Parlament mit Gewalt gestürmt haben, beseitigt worden ist. Auch all das war ungesetzlich. Es ist ein Putsch gewesen einer Truppe von Faschisten. Diese andere Gruppierung ist der rechte Sektor. Die haben das Regiment übernommen und die Regie hat geführt, auch in dieser Parlamentssitzung, wo dann die wesentlichen Weichenstellungen erfolgt sind. Also Absetzen von Janukowitsch und Verbot der russischen Sprache in der Ostukraine und was der Dinge mehr sind. Da war diese Viktoria Nuland in der Parlamentssitzung an Ort und Stelle dabei, die vorher schon ganz mächtig die Fäden gezogen hatte. Das alles ist schon dramatisch genug. Was ich empörend fand, war, wie unsere Medien überwiegend fast wie gleichgeschaltet diese Dinge berichtet oder nicht berichtet und kommentiert haben. Es ist alles dem Janukowitsch angelastet worden und die Maidan-Aktivisten sind so dargestellt worden, als wären sie nur erfüllt von der Sehnsucht nach Demokratie und Freiheit und Menschenrechten und so weiter. Der reale Faschismus dort ist vollkommen ausgeblendet worden. Es gab hier auch von den meisten politischen Parteien keinen Aufschrei gegenüber diesem Faschismus dort in der Ukraine, der sich hochgeputscht hat an die Macht. Ja, und der dann natürlich nicht von der ganzen Bevölkerung in der Ostukraine mit Jubel begrüßt wurde, sondern die haben panische Angst entwickelt, und zwar zu Recht. Weil wenn ihnen schon ihre Sprache verboten wird, da kann man ja sich ausmalen, was da vielleicht ansonsten noch zu befürchten gewesen wäre. Und Russland hatte gesehen, die Ukraine wird jetzt hier rausgebrochen aus den östlichen Anbindungen. Dabei geht auch der Stützpunkt der russischen Marine auf der Krim verloren. Das ist aber der Zugang von Russland zum letztendlich ja dann
zum Mittelmeer,
da, zum Mittelmeer und darüber zum, ja. Das heißt, es hat enorme strategische Bedeutung für Russland. Das können die nicht einfach geschehen lassen, dass das ihnen wegbricht. Und deswegen ja dann auch verständlicherweise diese schnelle Reaktion von Putin in der Krim, diese Abstimmung herbeizuführen, das ist ja alles gewaltlos über die Bühne gegangen. Und dennoch ist seither hier der Putin als der Landräuber und der Teufel in Person und in den übelsten Darstellungen ja dann ja, aufgebaut worden. Und wie gesagt, unter Beteiligung vieler, der meisten Medien hier. Und dann gab es ja diese schon auch Protestbewegung gegen diese Kriegshetze. Diese Montagsdemonstration, Montagskundgebung, Montagsversammlungen, Montags, wie sie sich genannt haben. Das blühte ja dann auf in verschiedenen Städten. Und das waren auch wieder Menschen, natürlich bunt gemischt. Aber auf den Kundgebungen, die ich, also viele habe ich auch übers Internet dann nochmal in Ruhe angucken können, die Reden, die da gehalten wurden, da war kein Aufruf zu Gewalt. Da war ausgedrückt die Angst vor einem neuen Krieg und vor einer neuen Kriegshetze und Polarisierung und der Wunsch und die Sehnsucht nach Frieden. Und das wurde von den Medien dann wiederum in einer völlig verzerrten Art und Weise kommentiert. Den Vogel abgeschossen hat ja da die Jutta Ditfurth in ihrem Interview in Dreisat. Und das war wirklich also unglaublich, wie sie pauschal in diesem Interview alle Teilnehmer und erst recht alle Organisatoren und alle dort auftretenden Redner und Rednerinnen, wie sie die eingestuft hat, und zwar scheinbar völlig klar und eindeutig als Neurechte. Und dann kam noch das andere Schimpfwort dazu und der andere Stempel, wenn man irgendwo nicht mehr argumentieren will, sagt man, das ist alles Esoterik. Das waren dann also die neurechten Esoteriker. Und weil dann auch allerdings tatsächlich sehr plakativ die Fed kritisiert wurde, also da waren wirklich auch ein paar Sprüche, die man so nicht unbedingt da vor sich hertragen muss, die wurden dann zum Anlass genommen, um zu sagen, die ganze Bewegung ist also eine Ansammlung von Verschwörungstheoretikern. Das waren diese Abstempelungen der Jutta Ditfurth. Und dafür gibt ein Sender, der Dreisat, hier in Kulturzeit in der Sendung, ein Forum, und die Moderatorin stellt keine einzige kritische Frage, sondern nickt immer nur und ja, ja, ja. Das ist reine Propaganda gewesen. Das war nochmal so erschreckend. Ja, und das Ganze ist ja nun überhaupt nicht ausgestanden. Wir sind mitten in dem Geschehen drin. Es kam ja dann noch dieser dramatische Absturz der MH17, dieser Maschine der malaysischen Fluggesellschaft, über der Ostukraine, und sofort hieß es, das waren die pro-russischen Separatisten in der Ukraine, das sind überhaupt ja alles nur Terroristen. Ja, die wurden als Terroristen bezeichnet, die Maidan-Faschisten, aber nicht. Also diese Begriffsschöpfungen, diese Schwarz-Weiß und in dem Fall also sofortige Schuldzuweisung, das waren die russischen Separatisten, die haben diese Maschine abgeschossen und damit 238 Menschen, was war eine Zivilmaschine, abgeschossen und ihren Tod in Kauf genommen oder herbeigeführt, gezielt herbeigeführt. Das ist so ein erschütterndes, dramatisches Ereignis ja gewesen, was natürlich allen voran in Holland, Niederlanden viel Emotionen aufgewühlt hat, aber natürlich auch bei uns und in anderen Ländern. Es ist so entsetzlich. Und dieser Schock, der ja da mit verbunden war, der ist genutzt worden, gleich von den USA und von der EU. Das können nur gewesen sein, die Separatisten, beziehungsweise mit Unterstützung oder gar aktiven Eingreifen hier mit entsprechenden Raketen, Boden-Luft-Raketen von Seiten von Russland. Bis heute, und das sind ja einige Wochen vergangen, ist nichts bewiesen. Jedenfalls nichts von der Art, dass es die Separatisten und Russland gewesen wären. Es spricht viel mehr dafür, dass es die Ukraine gewesen ist, also die ukrainische Putschregierung, die faschistische Putschregierung und das Militär unter Rückendeckung der USA. Ich habe gerade neue Meldungen und Interpretationen gelesen. Die Auswertung hier auch von Flugschreibern und verschiedene andere Flugdaten und was da alles gibt, die ist in die Hände von 4 Ländern gekommen und die haben untereinander einen Vertrag, Geheimvertrag geschlossen. So heißt es jedenfalls. Ich kann das nicht überprüfen. Ich muss das mit den Einschränkungen sagen. Wo sie angeblich beschlossen haben, die Ergebnisse der Ermittlungen werden nur dann veröffentlicht, wenn alle 4 Länder und Regierungen dieser Länder zustimmen. Und eines dieser Länder ist die ukrainische, also die Ukraine und die ukrainische Putschregierung. Das heißt, die haben Vetorecht und können darauf hinwirken, dass diese Ermittlungsergebnisse unter Verschluss bleiben. Das spricht also mindestens eher dafür, dass sie hier ihren Anteil hatten. Aber man hat ja gar nicht abgewartet, ob irgendwelche Ermittlungsergebnisse rauskommen und veröffentlicht werden. Man hat sofort getönt, wir brauchen hier Sanktionen und Sanktionsverschärfungen. Und ja, wer denn dann zuerst? Die EU gegenüber Russland vor allem. Und das haben die USA gefordert. Und die europäischen Politiker haben das mitgemacht. Das ist wieder diese Rolle von Vasallen. Ja, blinder Gehorsam, wo völlig klar ist, dass diese Sanktionen nicht nur Russland schaden werden, sondern die werden ganz stark die europäischen Länder und allen voran auch Deutschland treffen, bestimmte Bereiche der deutschen Wirtschaft. Und ja, wenn zwei sich streiten, also in dem Fall die EU und Russland, freut sich wieder mal der Dritte. Und der Dritte sind die USA, die mit ihrer Geopolitik genau diese Konflikte vorbereitet haben und dann geschürt haben und eskaliert haben und mit den Medien, mit der Macht der Medien, die sie in der Hand haben, also bestimmte Kreise, produzieren sie dann die sogenannte öffentliche Meinung und die Nachrichten, nach denen sich die anderen dann zu richten haben, und schaffen ein Szenario, wo dann ja neuer Riesenkonflikt zwischen EU und auch Deutschland und Russland eskaliert und niemand weiß, wohin wird das treiben. Kann das militärisch eskalieren? Und wenn, wo wird das dann im Wesentlichen ausgetragen? Und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht in weitere Horrorszenarien einsteigen. Das ist eine höchst bedrohliche Situation. Und die ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern sie ist geschürt und inszeniert worden. Ganz entlang und entsprechend den Drehbüchern eines Zbigniew Brzezinski und eines Thomas Barnett und anderen Scharfmachern, dann eben auch in der Politik. Und das Ganze ist lange Zeit, jahrzehntelang, also diese Hegemonialmacht der USA, sozusagen auf sehr schwer durchschaubare Art durch die Struktur des Währungssystems, zunächst des westlichen und dann des Weltwährungssystems, möglich gewesen. Aber wenn das alleine nicht mehr ausreicht oder wenn das bröckelt, wenn die Privilegien der Ausplünderung des Restes der Welt, wenn die bröckeln, dann ist eben den entsprechenden Kräften es auch überhaupt nicht, haben sie keine Hemmungen, dann überzuleiten in Formen der offenen Gewalt. Und dafür haben wir ein paar Beispiele schon gehabt. Und deswegen braucht es immer mehr ein Aufwachen, auch ein Aufwachen gegenüber dieser Gleichschaltung der Medien, gegenüber dieser Kriegshetze und Kriegstreiberei der Medien und der Politik, dass immer mehr Menschen dagegen wirklich auch aufstehen, in welcher Art auch immer, nicht gewaltsam, das ist meine große Hoffnung, aber auf vielen anderen Ebenen deutlich machen und mit vielen anderen Formen deutlich machen, wir sind da nicht dabei, wir stellen uns dem entgegen. Wir wollen nicht auch hier noch Kriege austragen im Interesse von anderen, die weit weg vom Schuss sitzen und ein weiteres Mal in diesen 100 Jahren hier womöglich furchtbare Zuspitzungen dann erfahren müssen. Das ist jetzt ein weit gespannter Bogen gewesen, aber ich denke, es gehört zusammen. Und ich habe die Hoffnung, dass es mehr und mehr Menschen auch die Augen öffnen mag, diese Zusammenhänge zu sehen und grundlegende Veränderungen einzufordern, bezogen auf die tieferen Wurzeln. Und ein wesentlicher Teil der tieferen Wurzeln liegt im herrschenden Geldsystem, von dem wir hier nur einen Teil jetzt angedeutet haben.
Ja, ich fühle mich betroffen, aber das ist vielleicht natürlich, ne?
Ja, das soll auch so sein. Das sollte man nicht einfach an sich abtropfen lassen. Es ist alarmierend und es sollte mehr und mehr Menschen dazu kommen lassen, dass sie die Zusammenhänge zunehmend besser verstehen und auch entsprechend dann handeln.
Okay, ich danke dir für das Interview.
Ich danke dir für die Möglichkeit, diese Gedanken zu entfalten. Dankeschön.